3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake. Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Da lachen sie. Hm.
Da sind wir schon wieder. Schon wieder eine Woche vorbei.
Es ist schön, euch zu sehen.
Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hallo Georg.
Ich kann quasi nicht dasselbe sagen. Also nicht, weil es nicht schön wäre, euch zu sehen, aber ich sehe euch nicht.
Es ist so.
Ich wollte mit euch...
Wir haben Montag.
Seeprobleme. Dienstag haben wir.
Sicher? Ist heute Dienstag?
Ja, wir haben doch eben darüber geredet, dass wir heute Champions League gucken wollen nachher noch. Und dass wir uns ganz schnell beeilen, damit die anderthalb Stunden schnell vorbeigeht. Ich habe super Themen heute vorbereitet, Leute.
Nein.
Ein wichtiges Thema liegt mir schon seit mehreren Monaten.
Es klang gerade, bevor du jetzt anfängst mit deinen fantastischen Themen, und ich wette, es wird wieder Schüttgut 2-0 geben, aber Etienne, habe ich da ein bisschen rausgehört, dass du eigentlich was sagen wolltest, was dich bewegt oder bedrückt hat?
Nein, ich bin einfach nur abgeturnt vom Parkplatz suchen gerade, aber das ist nichts, was wir jetzt schnell lösen können. Und ich bin total gespannt.
Du darfst deinen Frust jetzt rauslassen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen schon Weihnachtsstress. Wir haben gerade für diejenigen von euch, die nicht uns heimlich im Skype belauscht haben, ich meine im Discord, wir haben gerade unsere Weihnachtsplanung gemacht, wann wir wie was aufnehmen wollen. Und das ist bei drei Leuten gar nicht so leicht, das irgendwie hinzubekommen. Ja. Abgesehen davon, dass bei mir noch mit reinkommt, dass es sein kann, dass ich in der Zeit operiert werde. Aber ich glaube, das ist ein bisschen schon für uns Weihnachtsstress auch.
Es fühlt sich ein bisschen an wie Weihnachtsstress. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber man spürt es so auch im Umfeld bei den Menschen. Ich habe das Gefühl, ich erkenne es schon daran, wie Autos einparken, dass Weihnachten ist. Die parken anders ein als im Sommer, oder?
Wie parkt man denn Weihnachten ein?
Ja, so ein bisschen
mit Klingeln,
ein bisschen aggressiver.
Aggressiver?
Es wird aggressiver eingeparkt, es wird aggressiver Fahrrad gefahren, es wird alles so ein bisschen, die Stimmung ist angespannt.
Die besinnliche Zeit, sind da nicht alle viel nachsichtiger miteinander?
Ja, aber nur am 24., wenn es Essen gibt. Davor und danach ist immer...
Habt ihr Weihnachtsdeko?
Ja.
Bei uns genau gegenüber, haben meine Nachbarn so kleine leuchtende Rentiere aufgebaut mit Schlitten.
Wow.
So, ich habe jetzt schon gedacht, du guckst in fremde Fenster
und
rein.
Schneepinguin oder wie das... Ja, ich würde auch in fremde Fenster reingucken, weil viele Leute ihre Weihnachtsdekoration ja ins Fenster hängen oder stellen. Da gibt es ja spezielle Dekoration für. Da fühle ich mich jetzt auch nicht schlecht, wenn ich jemandem auf den Weihnachtsstern schaue, der im Fenster hängt.
Mit einem Fernglas.
Auch wenn er da mit einem nackten Lümmel dahinter steht. Das weiß man ja nie.
Kann
ja auch passieren.
Ich finde Weihnachten...
Wie ich gerade zum Beispiel.
Weihnachten weiß man definitiv, welcher Nachbar ein Vollhorst ist und wer nicht. Das sieht man dann an der Weihnachtsdeko. Ist die dezent und schön oder fürchterlich bunt und hässlich.
Soll ich euch ein Foto schicken von der Weihnachtsdeko bei uns gegenüber?
Ja, bitte.
Bitte, ja. Bitte auf Patreon stellen.
Ich mach da später mal. Ich muss dann überlegen, ob ich das zur Geheimhaltung meines Wohnorts dann vielleicht nur unter euch lasse oder ob wir das veröffentlichen. Ich finde, die ist auf jeden Fall, also der Weihnachtsschneemann/Pinguin, der ist ungefähr so groß wie ich. Der ist nicht klein, sagen wir das mal so.
Aber ich finde,
der ist jetzt auch nicht schlimm.
Schöner, dezenter Weihnachtsschmuck ist so wie schöne, dezentes Arschgeweih.
Arschgeweih, ne?
Also es gibt vielleicht eine Handvoll Menschen auf der Welt, die können das irgendwie einigermaßen tragen, aber bei 95% sieht es einfach nur zum Kotzen aus.
Man muss aber dazu sagen, bei dem Tragen können geht es ja eigentlich nur darum, hat man die entsprechende Figur dafür oder nicht? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass man, ne, oder?
Ja, schon, aber es ist auch so eine Typfrage.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Mutter würde so ein Arschgeweih spazieren tragen, dann das würde vermutlich nicht top aussehen.
Naja, es ist auch schon eine Typfrage. Also es gibt ja einfach auch so Typen, bei denen sehen Tattoos irgendwie gut aus und bei anderen sieht es aus wie gewollt und nicht gekonnt, finde ich. Und so ist das auch beim Arschgeweih. Es kommt natürlich auch aufs Arschgeweih an.
wenn du aufs Butterbrotpapier zeichnest, sieht das halt auch nicht so gut aus wie auf eine wertige Leinwand.
Ja, also ein guter Körper hilft auf jeden Fall. Also da würde ich jetzt.
Was lachst du denn da, Jochen?
Das ist ein sehr guter Vergleich.
Aber im Umkehrschluss kann man auch nicht sagen, dass ein Arschgeweih auf jedem guten Körper auch gut aussieht. Das ist ja das Problem.
Okay, das stimmt. Die können auch hässlich, genau wie es auch irgendwie ein schönes Auto gibt, das scheiße hässlich lackiert ist.
Ja, so, das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Gutes Auto, scheiß Lackierung. Aber bei Weihnachtsschmuck habe ich. Ich weiß nicht, ich bin noch nie an einem Haus vorbeigegangen und habe gesagt, ach guck mal, wie schön die bunten Glühbirnen da sind.
Das ist so wie bei Toupets und Veganern.
What?
Da fallen auch nur die auf, die beschissen sind.
What?
Was? Geht dir das nicht?
Nee, sag nochmal.
Bei Toupet ist dir schon mal jemand aufgefallen, wo du gedacht hast, das ist aber ein tolles Toupet? Nein, weil ein tolles Toupet
siehst du
fällt
nicht.
Halt nicht auf. Das siehst du halt gar nicht.
Mhm. Ja.
Das stimmt.
Und einen tollen Veganer erkennt man daran. Von dem
weißt du oft gar nicht, dass er Veganer ist, weil er das dir nicht alle 7 Sekunden unter die Nase reibt. Das sind halt nur diejenigen, die unglaublich damit hausieren gehen und einem damit auf den Sack gehen.
Darf ich da eine Theorie aufstellen, die wahrscheinlich mich wieder in Teufelsküche bringt und wieder mal einen Shitstorm auslösen wird? Aber
ich dachte schon, dass ich Toupets mit Veganern verglichen habe, würde uns schon den nächsten Shitstorm bringen.
Kennt ihr das, wenn Leute ihre sexuelle Gesinnung in ihr Twitter-Profil schreiben?
Ja.
Also he, she oder he, him, she,
her. Das ist keine Gesinnung. Her. Das ist ja nur die präferierten, wie nennt man die Dinger? Nicht Verben. Wie heißen die denn? Artikel? Pronomen. Pronomen sind es, oder?
Ja, aber warum schreibt man das rein? Warum?
Damit das mir jemand weiß, der dich ansprechen möchte.
Ja, aber wenn eine Frau reinschreibt she, her, was heißt das?
Dass sie weiblich angesprochen werden möchte.
Okay, also geht es ja um die sexuelle Gesinnung, dass sie nicht mit he angesprochen werden will, weil sie sich als Frau sieht und nicht als Mann.
Ach so, das meinst du, Gender ist das, ne?
Ja.
Ach so.
Das mit Gesinnung meinst du Orientierung.
Orientierung, ja, sorry, falsches Wort. Orientierung, sexuelle Orientierung.
Aber die ist es ja nicht. Das wäre ja, ob du homo bist oder hetero. Das wäre Orientierung.
Ja, was ist es denn dann? Ich habe ja gefragt. Ja,
Gender halt quasi. Dass du einfach, du fühlst dich und siehst dich als Kerl und deswegen möchtest du mit er, mit him, his angesprochen werden.
Warum schreibt man das in sein Twitter-Profil?
Ich glaube, das machen manche deshalb, weil sie sich solidarisch mit denjenigen zeigen, für die das aus ihrer Sicht notwendig ist, das zu tun. Weil sie sich mit etwas identifizieren, das man möglicherweise nicht an ihrem Äußeren erkennt.
Das ist eine verdammt präzise Beschreibung von dem, warum es wahrscheinlich gemacht wird.
Ja, also bei das so, glaube ich, hat es angefangen. Es ist halt gerade bei in der Transgender-Community halt, keine Ahnung, oder vielleicht auch nicht mal nur dort, gibt ja auch manchmal Menschen, die, keine Ahnung, Frauen, die extrem kurze, an den Seiten rasierte Haare, die dann immer mit Herr sowieso angesprochen werden, denen das auf den Nerv geht und die dann sagen, okay, ich schreibe das mal dazu, damit ich nicht immer als er angesprochen werde.
Okay, aber das schreiben ja oft Leute, die nicht Transgender sind, sondern
ja.
wo ziemlich eindeutig ist, was sie sind. Oder ist das jetzt schon wieder ein Vorurteil, weil es ja eben nicht eindeutig feststellbar ist? Man weiß also überhaupt nicht, wie man über dieses Thema spricht. So, ist das ein gefährliches Thema?
Auf Eierschein, pass auf, ich habe das so verstanden, dass das manche Leute machen, um quasi die unkenntlich zu machen, die es sinnvollerweise tun. Weil sie sagen, diejenigen, die das in Anführungsstrichen sinnvollerweise tun, weil es tatsächlich eine Verwirrung geben könnte. Weil sie sagen, diese Verwirrung alleine, die dadurch entsteht und die man überwinden möchte durch das Angeben des gewünschten Pronomens, dieses Angeben des Pronomens selbst würde zu einer Stigmatisierung führen. Ne? Jeder, der das angibt, ist quasi trans oder so. Und um das zu verschleiern, auf eine gewisse Art und Weise, sagen sie, machen wir das halt alle. Sodass es zu einer normalen Sache wird.
Okay.
Das ist, glaube ich, die Grundidee dahinter.
Also Solidarität.
Ja, okay. Ich glaube schon, ja.
Und wie klappt
das Problem ist immer, finde ich, aus meiner Sicht ist immer das Problem, dass die Grenze zwischen so Solidarität und so wertend und bevormundend sein immer sehr, sehr fließend ist. Das ist immer unglaublich schwierig zu erkennen, wo ist es noch Solidarität und wo ist es, sich selber einen Sticker anheften, damit man sich selber auf die Schulter klopfen kann dafür. Das finde ich ist immer, das sind sehr, sehr fließende Übergänge, wie ich auch mitunter in Diskussionen mit den entsprechenden Personen feststelle. Wenn es immer nur gut und gut gemeint wäre, glaube ich, dann hätte man kein Problem damit. Aber manchmal ist das so ein Indikator, wo du weißt,
Es ist halt natürlich auch immer so eine Sache, es gibt ja auch dann diese Gay-Flagge, wie nennt man die, Regenbogenflagge? Ja. Gay Pride oder ich weiß nicht genau, wie die Flagge heißt. Und wo ich mir dann immer denke, so für mich, also als Außenstehender ist es am normalsten, wenn man sich nicht kennzeichnet. In dem Moment, wo du dich kennzeichnest, gibst du dir ja immer auch in irgendeiner Form einen Sonderstatus. Und ist das nicht eigentlich das Gegenteil von dem, was man erreichen will? Also eigentlich, weil ich frag mich ja gar nicht, ob du homosexuell bist oder nicht. Mir ist es ehrlich gesagt völlig scheißegal. Aber in dem Moment, wo du es als Flagge in dein Profil packst oder so, machst du es ja zu einem Thema. Und dann finde ich es irgendwie immer so ein bisschen aber keine Ahnung, auf der anderen Seite, klar, wenn du es aus Solidarität machen willst oder so, also um als Symbol sozusagen, um so, aber ja, keine Ahnung. Was habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke? Was ist los hier?
Ich fand das gerade interessant, aber ich muss gerade nachgucken. Als ich gestern I am what I am laut mitgesungen habe.
Moment, du singst laut in deiner Wohnung mit.
Ich habe neulich überlegt, ob mein Beitrag dazu sein könnte, dass ich nicht diese Flagge als Profilbild habe, sondern es ausreicht, dass ich jedes Mal, wenn ich es höre, I am what I am mitsinge. Das ist ja so eine schwulen Hymne, kann man so sagen. Ist aus einem schwulen Musical von einem schwulen Schreiber und handelt genau davon.
Ich kenne das gar nicht. Kannst du es mal singen? Damit ich I am what I am.
Von Gloria Gaynor. Ist ein geiles Lied. Da gibt es die Textzeile I don't want want pride, I don't want pity. Ich weiß es gar nicht so genau. Also so nach dem Motto, ich will weder, dass du mich auf den Podest stellst, noch, dass du mich damit dafür fertig machst. Ich will einfach nur, dass du das
akzeptierst. Aber das ist dieser Klassiker in dieser Thematik, wo es auch, wir hatten ja mal bei unserer Sendung Filmfights, hatten wir mal Sophie Passmann zu Gast. Und wir hatten ja bei Filmfights geht es ja darum, dass man sich battelt sozusagen.
Die ist doch auch ein Herzchen, oder?
Lass mich mal ausreden. In Filmfights geht es darum, dass man sich halt battelt miteinander. Also zum Beispiel sitzen drei Leute oder vier, also drei und ein Juror am Tisch. Und es kommt die Frage, wer würde gewinnen, Spider-Man oder Batman? Und dann musst du deine Argumente sozusagen gegeneinander anlaufen lassen. Und es geht auch darum, ein bisschen die Argumente des anderen runterzumachen. Das soll schon so ein bisschen ein verbaler Fight sein. Okay. Und Sophie hat sehr gut ausgeteilt, ich habe sehr gut ausgeteilt und dann kamen sofort Leute und haben gesagt, wie unverschämt es wäre von mir. So. Und sie haben sie so total in Schutz genommen. Und ich fand das in dem Moment, also sie haben sie auch angegriffen, muss man an der Stelle auch sagen, und zwar auch unter der Gürtellinie, was auch scheiße ist. Aber was ich dann immer denke, so, die muss doch gar nicht von euch in Schutz genommen werden. Die kann sich schon alleine verteidigen.
Die ist schon groß.
Genau. Und da liegt für mich eigentlich der wahre Sexismus verborgen, wenn Leute einer Frau so zur Seite springen nach dem Motto, die braucht jetzt mal meine rettende Twitter-Meinung. Dabei braucht sie die nicht. Weißt du, die kann sich schon alleine verteidigen. Und in dem Moment, wo ich sie anders behandeln würde, weil sie eben eine Frau ist oder weil sie ein Gast ist oder weiß ich nicht was, würde ich ihr den nötigen Respekt entgegenkommen lassen. In dem Moment, wo ich sie genauso behandle wie alle anderen, die an diesem Tisch sitzen, finde ich, zolle ich ihr den höchsten Respekt, indem ich sie genauso schlecht oder gut behandle wie eben alle anderen, ganz unabhängig davon, ob sie eine Frau ist, ob sie ein Gast ist, ob sie was auch immer ist. Und das finde ich in diesen Debatten immer wieder auffällig, dass das so eine Überkompensation gibt, die ja auch nicht gewollt sein kann.
Ich nenne das immer Stellvertreterkrieg.
Ja, Stellvertreter.
Weil es dann oft irgendwie so ein Ding ist, wo die Leute am lautesten diskutieren, die einfach von sich aus nichts mit dem Thema zu tun haben, aber halt stellvertretend für jemand anderen dann eine Position verteidigender Art beziehen. Vor allen Dingen beliebt dann und sehr, sehr gerne oft, wenn es keinen Angriff von irgendwem gegeben hat, aber sie sich trotzdem als Verteidiger aufspielen müssen. Anstrengend, sehr anstrengend. Ja. Das ist so, dass zum Glück gibt es bei Twitter den Mute-Button. Der Mute-Button ist da hervorragend für geeignet, für diese Menschen.
Aber Sophie kann auch bestimmt auch, also die teilt ja ordentlich aus. Und dann steckt sie doch bestimmt auch gut ein, oder?
Ja, natürlich. Ja. Aber deshalb meine ich ja,
Es
bedarf da meiner Meinung nach, fand ich schon. Also ich fand da, es bedarf da keiner dritten Partei, die da irgendwie
Ja, das ist dann wahrscheinlich dann so, dann beleidigst du in dem, also, oder wenn du sie angreifst, dann greifst du halt ganz viele draußen möglicherweise auch an, so ungefähr, oder die fühlen sich dann angegriffen und wollen sich dann via Twitter verteidigen wahrscheinlich.
Ich glaube nicht, dass das wirklich so ist, dass sie sich damit angegriffen fühlen. Sie denken sich nur, es könnte sich jemand angegriffen fühlen und den möchte ich jetzt verteidigen. Ob er angegriffen wurde, er oder sie, spielt gar keine Rolle.
Okay.
Naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur wissen, ob ihr schon eure Weihnachtsgeschenke habt, ehrlich gesagt.
Nee.
Ist das Black Friday Woche? Ihr habt noch nicht irgendwie ein Stethoskop gekauft oder einen Erotikkalender oder irgendwas? Nichts?
Hast du schon alles oder was?
Bestellt oder so?
Naja, ich habe schon mal mir so angeguckt, was die Black Friday Woche so bietet. Und es ist momentan schon so, dass also zum Beispiel Imbusschlüssel teilweise zum halben Preis zu haben sind.
Welcher? Neuner?
Den brauche ich. So ein ganzer Kasten.
Ganzer Kasten?
Ein ganzer Kasten Imbusse. Imbusse? Geil. Sagt man Imbusse? Imbi.
Imbin? Man kauft in dieser Woche ja echt viel Scheiß, glaube ich, ne? Ich hoffe nicht, dass ich drauf reinfalle.
Aber ja, es ist auf jeden Fall.
Das könnte ich mir bei dir gar nicht vorstellen lassen, dass du dir Scheiße kaufst.
Was?
Wir hatten neulich noch mal irgendjemanden, der wissen wollte, wie eigentlich deine Küchenmaschine ist, die du gekauft hattest.
Die habe ich gerade tatsächlich gestern nach langer Zeit mal wieder benutzt. Ich habe Rotkohl geschnitten.
Nice.
Das war gut. Also sie ist noch in Gebrauch.
Nach langem mal wieder benutzt. Gut.
Ja. Und ich mache ja ein paar Gänse am Wochenende, wie ihr alle wisst. Vier Stück. Und da gibt es auch Rotkohl zu und den schneide ich selber. Also lass den schneiden.
Wolltest du das nicht sogar streamen? Hattest du nicht gesagt, du streamst, wie du das?
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich tatsächlich aus meiner Küche senden sollte. Ich hab mit meiner Frau noch nicht gesprochen. Ganz ehrlich, nochmal zu diesem Thema Weihnachten. Weihnachtsdeko finde ich immer kacke, gerade wenn diese Leuchten draußen an diesen Fenstern sind. Ja, das finde ich.
Glühbirnen.
Was fällt den Leuten ein, so eine Scheiße? Da finde ich, und dann wird es weggeschmissen und dann wird es nächstes Jahr.
Welche Leuchten? Moment, welche
diese Leuchten bunten, jetzt? Diese bunten die Lauflichter oder. Ja, einen Stern lasse ich noch gelten. Einen einfarbigen weißen Stern ist okay. Sobald der bunt ist, finde ich
den auch schon kacke. Das geht gerade noch mit Jochen. Der einfarbige weiße Stern, sobald das mehrfarbig wird.
Ja, aber es gibt doch diese, kennt ihr nicht diese Flackersterne? Und dann flackern die
von innen nach außen immer.
Von innen nach außen. Und
dann
da denke ich so eine China-Scheiße. Also, jetzt. Jetzt kommt. ihr wisst, was ich meine. Warum macht ihr das in eure Fenster? Das ist doch scheiße.
Ey, apropos China-Importe, habt ihr schon mal bei Alibaba bestellt? Nee. Sagt euch Alibaba was?
Ja.
Nee.
Alibaba ist im Prinzip das.
Ich weiß nicht mehr, was das ist.
Im Prinzip das chinesische Amazon, wenn du so willst. Und es wird auch so als die größte Bedrohung für den westlichen Konsumhandel genommen oder gesehen, also von manchen, weil die halt eine unfassbare Wachstumsrate haben und einfach, ja, wie die Chinesen das halt machen, alles anbieten, was es bei uns auch gibt, teilweise
was
einfach.
Was man nachmachen kann.
Was man nachmachen kann, teilweise, ja, einfach gefälschte Sachen und dann aber halt zu einem Bruchteil des Preises. Und es ist jetzt schon ein Weilchen her, kam Kollege Dennis, kam zu mir und hat mir diese Alibaba-App gezeigt und hat mir gezeigt, was es da alles gibt. Also da gibt es halt einfach, also wer glaubt, dass es bei Amazon schon alles gibt? Bei Alibaba gibt's alles. Da gibt's wirklich alles.
Und billiger.
Ja, und aber es alles hat auch so einen leichten Billo-Touch. Also nicht alles, aber so, wo du dich fragst, das würde ich gerne mal ausprobieren, ob das ein echter Ferrari ist für 200 Euro. Ich bestell den jetzt mal. Oder keine Ahnung. Das sind so Sachen, da könnte man fast eine Show draus machen. So eine Alibaba-TV-Show, wo du einfach nur Sachen von Alibaba bestellst und die dann testest oder so. Und das lassen wir uns dann schön von den Chinesen finanzieren.
Und das ist auch alles ohne Gütesiegel, alles also kommt auf den europäischen Markt, bleibt am Zoll hängen, weil das irgendwie gar nicht nach unseren Standards gefertigt wurde. Ja, dann das ist ja oft so, dann kaufst du was, überweist du Geld und dann kommt es hier nicht durch den Zoll, weil da irgendwelche Kinderspielzeug
haben
keine.
Haben die irgendwie auch sogar bei Amazon so Probleme mit Produktpiraterie gehabt, dass die viele Importe gar nicht mehr zulassen? Also ich meine da neulich irgendwas gelesen zu haben.
Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es gefälschte Pokémon-Karten gibt.
Ich weiß, dass es gefälschtes Lego gibt.
Fake Lego. Aber Fake das heißt Lego. Lego? Oder es ist kein
Lego? Ich weiß nicht, ob es Lego heißt oder einfach nur exakt so nach den Maßen von Lego gebaut ist und dann halt Logo heißt oder Legi oder so. Weiß der Teufel wie.
Weil die Pokémon-Karten, die da sind natürlich dann auch die Original-Pokémon drauf und alles. Weil, ey, ohne Scheiß, mein Sohn fährt gerade so voll auf Pokémon ab und es gibt diese Packages, wo du so, da sind so 5 Karten dann drin. Kosten 5 fucking Euro. 5 Euro für so ein paar Pappkarten mit irgendwie Glumanda drauf oder was. Und dann gibt es die, dann gibt es noch GX-Karten und EX-Karten, das sind dann die Superkarten. Und da drehen die völlig durch, wenn die einen haben. Und die dann auf dem Schulhof traden können. Und bei Amazon, und wie gesagt, um so eine GX-Karte zu kriegen, musst du, was weiß ich, wie viele Packages öffnen, um die halt überhaupt zu kriegen. Und auf Amazon kannst du dann halt einfach so 200 GX-Karten für 20 Euro bestellen.
Hast du gemacht?
Ich fühle mich gerade, als hätte ich eine Zeitreise gemacht, weil genauso werden sich quasi unsere Eltern, als die ersten Spiele an, rausgekommen sind, unterhalten haben. Und es war vermutlich bei dir
auch... Bei ihrem Podcast.
Genau, nicht beim Podcast, aber war vermutlich auch Pokémon eines dieser Themen.
Nee, bei mir nicht.
Das ist doch genau das gleiche Spielzeug.
Pokémon ist bei mir leider vorbei.
Wo wir gerade bei Billigware waren, ne? Das ist ein Thema, was ich mit euch besprechen wollte. Habt ihr zu Hause auch Plastikkopfkissen?
What?
Was?
Habt ihr auch nicht, ne?
Was?
Hast du dir für 300 Euro Plastikkopfkissen gekauft?
Nee, ich war letztens irgendwann im Hotel unterwegs und da sind ja immer diese Plastikwürste, wo ich nicht drauf pennen kann.
Die nicht so richtig einknicken. Oh, du gehst da drauf und es ist so ein bisschen wie so eine Luftmatratze. Die halten den Kopf oben und die...
Und da habe ich mich wirklich die ganze Nacht drüber aufgeregt und immer wieder aufgewacht und gedacht, und dann schwitzt man in diesen Dingen und da habe ich gedacht, wer stellt Plastikkopfkissen her? Wieso gibt es das überhaupt?
Sagt der Mann, der letzte Woche von der Jacke erzählt hat, die mit Plastik gefüllt ist.
Oh, da muss er nicht drauf schlafen. Ey, übrigens, ganz leise. Meine Frau hat ja bei eBay eine andere Jacke versteigert. Und dann kriegst du ja, also hat auf alle Fälle jemand angerufen und wollte die Jacke haben und hat sie dann noch gefragt, wie groß sie denn ist.
Die Jacke.
Wie schwer sie denn sei und ob sie
deine Jacke oder deine Frau
verheiratet war.
Deine Frau?
Ja.
Wie groß und schwer deine Frau ist.
Und ich so, ich will die Nummer haben. Und in der nächsten bis zur nächsten Folge habe ich den Typen ausfindig gemacht, angerufen und mit Eddie, wir sind da vorbeigegangen dann.
Ach, da bin ich jetzt, da werden meine Dienste wieder interessant.
Ich kann nur warnen. Denn,
wo waren deine Dienste denn nicht interessant?
Das schlimme Internet. Ich meine, wo gibt's denn sowas? Du versteigerst eine Jacke, wirst dann von jemandem angerufen, weil du deine Nummer, muss man die überhaupt angeben?
Weiß ich nicht.
Ich glaube schon, für Rückfragen.
Okay.
Oder nicht?
Und dann wirst du, es geht um die Jacke. Ach, können Sie die vielleicht, wie groß sind Sie denn eigentlich? Ich muss nur gucken, ob die mir passt. Sind Sie, wie schwer sind Sie denn? Und sind Sie verheiratet? Und dann sagt meine Frau, nein. Ach, schade, Sie sehen so hübsch aus.
Wie, nein?
Ja, genau, das war meine Frage.
Was, woher weißt du, wie sie aussieht?
Und da habe ich ein bisschen Angst gekriegt.
Warum hat sie mit Nein geantwortet auf die Frage, sind sie verheiratet?
Ja, hat sie gesagt. Entschuldigung.
Ach so. Okay, das ist aber eine andere Geschichte, Jochen.
Sie hat Ja gesagt und dann hat er gesagt, ach schade, Alter, aber Jochen, sie sind so hübsch.
Die Geschichte einfach komplett eine andere. Haben sie die Frau umgebracht? Ja.
Ich meinte
also nein. Sie sind der Mörder. Ach sorry, nee, das habe ich falsch verstanden. Ich meinte nein. Aber ich habe die Frau nicht umgebracht.
Aber das ändert...
sind so hübsch?
Das ändert ja nicht an der Tatsache, dass er meine Frau gefragt hat, ob sie verheiratet ist. Und
Moment,
dann noch,
woher weiß er, dass deine Frau hübsch ist?
Das habe ich mich auch gefragt.
Hat sie Fotos von der Jacke mit sich?
Nein, eben nicht. Da kamen auch ganz viele Anfragen. Sie möge die Jacke doch bitte mal anziehen und dann nochmal Fotos
schicken. Können Sie bitte in die Jacke furzen? Können Sie bitte mich einmal in die Jacke furzen?
Was für Leute... Liebe Leute,
war das Kleinanzeigen oder war das?
Das war eBay Kleinanzeigen.
Ja, eBay Kleinanzeigen.
Was für komische Leute da draußen rumlungern.
eBay Kleinanzeigen ist das Darknet. Ist das Darknet, des kleinen Mannes.
Das ich mache mir gerade Sorgen, dass er weiß, wie hübsch deine Frau ist. Hat die irgendwo einen ähnlichen Nutzernamen und der hat sich auf Facebook gestalkt?
Ich mach mir jetzt insofern
Beautiful Wife
keine 2008. Sorgen, weil ich jetzt zumindest seine Telefonnummer. Ich habe zumindest eine Telefonnummer, davon kann ich nicht ganz so aggressiv Stalker sein.
Nicht mal, wie du so einen Macho-Anruf machst. Ey, Kollege,
das hab ich
Finger weg von meinen Möbeln, ne?
Tatsächlich, meine Frau hat mir das im Auto erzählt, ich bin fast vor die Wand gefahren, nein, so aggressiv.
Ja, aber dann musst du doch ein Treffen, dann soll sie anrufen und ihn zu einem Treffen locken.
Genau das habe ich ihr auch und vorgeschlagen.
Dann zu.
Ich habe gesagt, pass auf, du lädst den ein auf Kaffee und Kuchen. Und dann kommen Eddie und ich später dazu. Mit Baseballschläger. Also, das ist ja echt eine komische Sache. Ich habe tatsächlich überlegt, den anzurufen.
Ja, und dann? Was sagst du ihm dann?
Ich hätte mich spontan...
Unverschämt.
Das wäre spontan abgelaufen, glaube ich. Aber ich hatte so eine Krawatte. Ich habe gedacht,
Ich hatte das mal, tatsächlich, dass ein Pizzabote meine Frau an der Tür angemacht hat.
Während du zu Hause warst?
Ja gut, das wusste der ja nicht.
Aber du warst zu Hause.
Ich war zu Hause, ja, ich habe das, gehört. Er hat gefragt, ob sie Model sei und er hätte eine Modelagentur.
Richtig. Beste Opener, wenn man mit der Pizza vor deiner Tür steht. Ja, ich habe so eine Modelagentur.
Das mache ich nur aus Spaß, die Pizza aus.
Richtig. Weil ich gerne Leuten helfe. Ja. Ob das oft funktioniert?
Aber wir lachen aber so. Ich glaube, es ist echt krass, was Frauen sich teilweise wirklich über sich ergehen lassen müssen von notgeilen Männern ist, glaube ich, wir haben manchmal keine Vorstellung, weil unsere Kollegin...
Wieso passiert dir das nie?
Ich sag, nee, leider nicht. Nein. Aber ich habe eine Kollegin, die mir auch die erzählt hat, wie viel Dickpics die am Tag kriegt. Und das ist unfassbar.
Allein aus der Redaktion bei euch, meinst du?
Wie per Mail oder was? Oder
Instagram oder so, ja. Per Instagram-Messages und so.
Wir haben
ja bei Instagram gibt es eine Funktion. Wenn du ein Bild geschickt... ja, quasi. Wenn du ein Bild geschickt kriegst, ist es erst schwarz. Wenn du nochmal draufklickst, ist es verschwommen. Und wenn du nochmal draufklickst, wird es dir erst angezeigt. Oh. Das wurde eingeführt, damit du nicht aus Versehen dir einen Pimmel anguckst.
Ja.
Musst dir mal vorstellen, die haben eine Technik entwickelt... Die haben eine Anti-Pimmel-Technik entwickelt, weil es sein musste. Weil so viele Pimmel verschickt wurden.
Wir haben einen Namen für diese Episode. Anti-Pimmel-Technik. Muss ich direkt aufschreiben.
APT.
Wie hieß der Typ noch, Georg, auf der Webseite?
Emil?
Ja, genau, Emil. Da fällt mir Emil gerade ein.
Ja, aber ey, jetzt, also ich finde es einfach nur krass. Irgendwie. Was geht in manchen Leuten vor, dass die das irgendwie, ich weiß es nicht.
Wir haben ja auch ein paar Frauen als Zuhörer, wir sind an eurer Seite, liebe Damen.
Vielleicht denken die sich einfach nur...
Sehr glaubwürdig, Jochen.
Vielleicht denken sie sich einfach nur, kannst du ja mal probieren.
Ja, aber was ja, genau, was wird denn da probiert?
Der versucht es 100 Mal und irgendwann wird vielleicht eine sagen...
Oh, wow, hey, was für ein Wahnsinnspenis, den hätte ich jetzt gerne in mir. Das ist doch noch nie vorgekommen. Also,
wie haben wir das Ding in der Anti-Pimmel-Technik? Ich weiß es nicht mehr. Ich nenne es mal Anti-Pimmel-Technik.
Ich meine, und die Chance, dass, also allein der Gedanke, dass wenn mal irgendjemand dann diese, eigentlich müssten das die Frauen, es müsste so eine Seite geben, wo die einfach die Pimmel hochladen und dann versuchen auch die Leute zu identifizieren, so eine Pimmelkartei an Dickpick-Versendern, sodass du, dass du den Namen eingibst irgendwann und dann hast du so eine Datenbank an Leuten, an Typen, die ihren Pimmel verschickt haben.
Ich habe auf Reddit mal eine Antwort gelesen, die ich sehr gut fand.
Ja?
Und zwar, wenn man so ein ungefragt, es gibt ja auch gefragte Pimmelbilder. Es gibt ja auch Menschen, die tauschen einfach gerne Pimmelbilder aus. Und wenn beide damit einverstanden sind, dann dürfen sie das gerne tun. Da habe ich ja nichts gegen. Es geht ja jetzt hier nur um die ungefragt zugesendeten Pimmelbilder. Und als Antwort darauf zu schreiben, warum schickst du mir das Bild von einem Kinderpenis? Ich melde das. Ich werde das der Polizei melden. Das finde ich gut.
Ach so, jetzt habe ich es gerafft.
Verstanden,
ja, okay. Weil,
ne, der so klein ist.
Ja.
Aber generell ist das schon,
dauert
also,
ein bisschen.
Finde ich schon ein bisschen krass, was so alles da im Internet
vor. Aber glaubst du nicht, dass das so ist, dass da so ich sag mal, 3% der männlichen Bevölkerung für 99% der Pimmelbilder verantwortlich sind?
Ich glaube, dass es mehr ist. Ich glaube es mehr.
Können wir mal eine Umfrage, repräsentative Umfrage machen unter uns?
Ich meine, habt ihr mal damals
keins verschickt?
Habt ihr damals Chatroulette? Kennt ihr noch Chatroulette?
Ja.
Sagt ihr das was?
Oder lief das nicht mehr sogar im Fernsehen und dann, ich kann mich vage dran erinnern.
Chatroulette war ist eine Webseite, wo du sozusagen, du startest die Seite und dann erscheint irgendjemand vor seiner Webcam. Dann kannst du einen Knopf drücken und dann erscheint was anderes, irgendwo aus der Welt. Und weiß nicht, manchmal ist einer da, der spielt ein Videospiel, manchmal singt einer, spielt Gitarre und in 99% der Fälle waren es einfach Typen, die sich eingekeult haben.
Mhm.
Und ich habe selber sehr aktiv an Chatroulette. Ich habe sehr, am Anfang, als das neu war, ich war fasziniert von dieser Technik, dass du einfach irgendwo in der Welt live jemandem zugeschaltet bist und dann irgendwann hat sich das rumgesprochen. Und plötzlich hast du nur noch Penisse gesehen. Und es war einfach von Tag 1 auf den anderen war Chatroulette gestorben. weil es nur noch Perverse benutzt haben.
Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt noch online das Video von dem Fernsehsender, war es nicht NTV, der einen Experten zu Chat oder an den Online-Experten der Redaktion zu diesem Chat-Duell, Chat-Roulette im Studio hatte und sie live praktisch zeigen, wie das ging, wie das geht.
Und dann kam Pimmel.
Und dann kam, natürlich. Ja. Ich wüsste mal Google, das haben die nämlich tatsächlich live gemacht und ups.
Es ist einfach fast.
Im Moment, es ging jetzt um die Frage, wie viel Prozent dafür verantwortlich sind, weil es ist jetzt keine repräsentative Stichprobe mehr. Gerade wenn die Leute erstmal wissen, dass da nur Pimmel auf Chatroulette unterwegs sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Pimmel daran Spaß haben, noch größer. Und dann hast du einen Pimmelüberfluss.
Aber ich glaube schon, die Ich zeig mein Pimmel-Fraktion ist schon nicht klein. Erst recht, wenn du noch nicht mal das Gesicht siehst, sondern wenn du einfach unter dem Deckmantel der Anonymität aber der Pimmel verschickt.
Einfach so, ohne jegliche Art der Interaktion, die jetzt erkennen ließe, dass dein Gegenüber sich gerade auf ein Pimmelbild freut. Glaubst du, gibt es
ja, viele Leute? Ja, ich glaube, dass der Reiz ist, dass du weißt, dass da diese Frau, der du das schickst, oder wer auch, wem auch immer, die guckt jetzt deinen Pimmel an. Das ist der Reiz.
Was ist denn das für ein Reiz?
Ja, die hat deinen Pimmel gesehen. Das ist der Reiz. Die hat deinen Pimmel gesehen. Das findest, das also, denken manche Leute, ist das vielleicht eine Form von Intimität, die sie dann gerne hätten oder so. Ich hab, was weiß ich nicht.
Jetzt aber ich glaubst du nicht, dass es halt einige Leute gibt, die das sehr spannend finden und das dementsprechend regelmäßig tun und sehr häufig tun, diese Art von Bildern verschicken? Also es ging jetzt darum, ob das viele sind, die das machen. Ich glaube nicht, dass das viele sind, die das machen. Ich kenne niemanden, der das macht.
Ja, aber es sagt ja auch aber keiner. Es trägt ja keiner auf seinem T-Shirt und sagt so, hey, heute habe ich schon
10... Ich habe noch kein Pimmelbild von euch bekommen.
Nach dieser Folge, Georg, wird sich das auf jeden Fall ändern.
Oh nein.
Das ist ja das Thema. Das ist wie so eine, das ist wie Spam-Mail. Der Erfinder der Spam-Mail kriegt selber Spam-Mails. Weißt du, das ist sowas, in dem Moment, wo wir die Büchse der Pandora geöffnet haben und drüber gesprochen haben, sind wir jetzt auch.
Wir kommen zu Weihnachten wieder zurück.
Ja, lass uns.
Ich war gestern zum allerersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt, liebe Leute. Wir haben ja um die Ecke einen kleinen Weihnachtsmarkt und da ist ja grundsätzlich immer der schlecht gelaunteste Kinderkarussellbesitzer, den man...
Der Typ ist so hammer.
Der Typ ist, also der sitzt in seinem kleinen Kabüffchen, in eine Schachtel Kippen und Feuerzeug oben drauf und der guckt dich nicht an, der nimmt immer das Geld, gibt dir Chips und sagt nicht... Tag, hallo, danke. Auch nicht, wenn er die Kinder abkassiert. Der verzieht nie eine Mähne.
Der Typ ist einfach innerlich tot. Das kannst du wirklich safe sagen. Der Typ ist vor langer Zeit gestorben, aber er lebt noch. Und es ist einfach aber auch so nachvollziehbar. Dieser Weihnachtsmarkt ist schon der räudigste Weihnachtsmarkt, den es gibt.
Ey, der ist schön.
Ja, come on. Das ist der kleinste. Also das ist doch noch nicht mal ein Weihnachtsmarkt.
Da gibt es Glühwein.
Ja, okay. Dann ist Edeka auch ein Weihnachtsmarkt. Also das ist doch Quatsch. Das ist kaum ein Weihnachtsmarkt und dann ist da dieses eine poplige Kinderkarussell.
Das ist wirklich schlimm.
Das ist so klein und unspektakulär mit dieser kacken Kindermusik und der sitzt da sein ganzes Leben und hört dieses. Ja, weißt du doch nicht.
Der arbeitet nur 4 Wochen im Jahr.
Das weißt du alles.
Ja, wenn du ein Weihnachtskinderkarussell hast, kannst du ja nur 4 Wochen arbeiten. Ja,
du kannst ja auf den Dom stellen, auf jede Kerb, auf jede Kirmes.
Da hast du vollkommen recht.
Das ist sein Job, Mann.
Das macht er doch nicht.
Hauptberuflich, doch.
Echt?
Nee, ich glaube, der hat eine Modelagentur.
Jetzt, wo du es so sagst.
Der macht das nur aus Spaß. Offensichtlich macht ihm das einen Riesenspaß.
Also, der ist ja schon ein paar Jahre da, ne? Ja, der sieht aber jedes Jahr gleich aus. Also, er wird nicht freundlicher, er wird aber nicht griesgrämiger.
Weil er tot ist. Er ist gestorben, nur eine Hülle. Ist eine Entität.
Und was mir aufgefallen ist, im letzten Jahr hatte er immer noch einen freundlichen Kollegen, der für ihn die Chips den Kindern abgenommen hat. Und er blieb die ganze Zeit in seinem Kabuff. Dieser freundliche Mann ist jetzt nicht mehr da. Jetzt geht er raus und nimmt den Kindern die Chips ab und geht wieder rein und dann drückt er den Startknopf. Ist mir aufgefallen.
Ja, es ist sowieso absurd, weil das ist so klein, dieses Karussell. Du gehst hin, gibst ihm Geld, kriegst den Chip, setzt dich einen halben Meter weit entfernt, dann steht er auf und nimmt den Chip direkt wieder zurück. Es ist die dümmste Transaktion und Abwicklung von Geschäft, die man sich nur vorstellen kann. Also, dass es da noch nicht ein besseres System gibt, ist es so.
Und die Runden sind so kurz.
Aber ich war auf dem Dom am Wochenende mit hier Kollege Colin. Und der ist ja so ein bisschen, der ist ja Kirmesgeil. Der kennt ja auch alle Freizeitparks in Deutschland und der Welt und der macht jedes Karussell und so. Und der ist auf dieses Infinity, heißt das, glaube ich, oder so, auf diese riesen Schaukel da gegangen, die sich so einmal um den, um sich selbst drehen, dann irgendwie 60 Meter hoch. Und da würde ich nicht im Leben würde ich da auf dieses Ding drauf gehen. Und da habe ich auch wieder geschossen.
Aha, ja. Und?
Hab so einen,
abgeräumt diesmal.
Hab einen Slimer so von Ghostbusters, so ein Kuscheltier habe ich geschossen. Ist auch eine, ist eine, alles ein Betrug. Alles auf dem Dom ist Betrug.
Was erwartest du
auf außer dem Dom? Die Pommes, die sind ehrlich.
Und die sind lecker? Die
sind okay. Aber du schießt dann dieser Slimer, ich wollte den schießen für meinen Sohn, und dann steht der auf so Metallsträben.
Du hast ihn nicht bei Alibaba bestellt.
Ja. Es, billiger. Und dann steht er auf so Stäben und die sind so umwickelt mit diesen weißen Teilen, die du abschießen musst. So weiße Plastik.
Jetzt wolltest du die Regeln brechen, ne?
Nein, das Ding war nur, der stand auf 3 von diesen Dingern und ich habe 30 Schuss gekauft für 10 Euro. Das heißt, wenn ich es geschafft hätte mit 30 Schuss, hätte allein der Slimer schon 10 Euro gekostet. Und dann habe ich so die abgeschossen und bei jedem war so unten noch so ein, ich würde mal sagen, noch ein halber Zentimeter von diesen weißen Ringen war noch dran. Und dann war ich fertig mit den 30 Schuss. Und dann habe ich gesagt, ja, kriege ich den jetzt? Und dann meinte, nö, da ist ja noch was. Und da war ich schon wieder...
Zu Recht.
Du wolltest wieder die Regeln brechen. Ja.
Mann, Alter, da kann man noch mal ein bisschen Fingerspiel setzen. Ich habe gerade 30 Schuss auf diesen Slimer geballert. Ich habe ihm 10 Euro gegeben. Das ist ein kleines Kind, steht daneben. Ja, aber das ist
das Konzept von der Bude.
Alter, gib doch den Slimer jetzt her. Was ist denn hier los? Bist du denn bescheuert? Das Ding kostet 1,50 Euro. Du machst gerade 8,50 Euro. Du musst
vorher verhandeln. Du sagst vorher, wie viel kostet, wenn ich einen Slimer kaufe?
Ja, aber darum geht es doch nicht. Es geht auch darum, mal da irgendwie...
Aber, muss halt treffen. Aber Eddie, das ist doch eigentlich, für mich ist es noch eine logische Situation. Überleg mal, da gibt es ein Geschäft, da steht hinter der Kasse ein Mann, der dich offensichtlich betrügen will. Der händigt dir aber eine Waffe aus. Du bist doch eigentlich in der Situation der Stärkere. Du hast das Gewehr. Ja,
du hast die Waffe.
Du das hast das Gewehr. Wie man
beim Biathlon Zweiter werden kann.
Du, genau, da kannst du doch den Lauf in seine Richtung halten, du... Gibst mir jetzt sofort den Slimer. Ja. Du hast gerade gesehen, wie ich das hier abgeräumt habe. Slimer her! Oder?
Ja, Leute, ja. Macht das nicht. Irgendwer beruft sich auf uns und dann gibt es die nächste große Weihnachtsmarktschießerei und dann heißt es, wir haben alle Podcasts ohne Namen gehört.
Tut das eigentlich weh, so ein Luftgewehr, wenn du den vom
Kopf schießt? Wenn du damit ins Gesicht schießt.
Ich kenne so Luftgewehre nicht. Ich habe ja früher... nicht mit Luftgewehren, wir hatten ja so
ich hätte darauf wetten können, dass du jemand bist, der sich da gegenseitig mit abgeschossen hat.
Nee, wir hatten das ja nicht. Wir haben ja die Steinschleudern genommen. Sag
aber mal gut so. War eigentlich einer von euch beim Bund?
Nein. Nee. Ich habe Zivildienst in einer Behindertenwerkstatt gemacht. Okay. Das war, da kann ich gerne viel erzählen noch, wenn ihr möchtet.
Da hast du, glaube ich, auch schon. Ich hatte es nur wieder vergessen, ja. Aber ich habe es mir schon gedacht, dass von euch Lappen keiner beim Bund war.
Warst du beim Bund?
Nein, natürlich nicht. Seid ihr bescheuert? Ich glaube, ich mit so einem schweren Rucksack einmal irgendwie ums Feld laufe oder was weiß ich.
Ich wäre der Typ der gewesen, Quatsch. Der ständig für die ganze Truppe Strafe rangekarrt hätte. Einer ist ja immer der Depp und wegen dem Idioten muss die ganze Truppe irgendwie, darf nachts nicht schlafen, muss...
Code Red, ne? Die Seife in der Socke.
Genau, ja. Genau der, aber, der Typ wäre ich geworden.
Wie hieß der nochmal der Film mit
Jack Nicholson? Full Metal Jacket. Nee, eine Frage der Ehre, meinst du. Ja,
genau. Aber ich war früher mal im, wie heißt denn dieser, mit wenn man hier so eine Krawatte hat und, na, Fähnlein Fieselschweif, wie heißt denn das?
Pfadfinder,
genau.
Die haben keine Krawatte.
Nein, nicht eine Krawatte, weil er hatte ja immer so ein Tuch oder so. Und ich war, da habe ich meine Eltern zum Ratinger hier, wie heißt das noch?
Alter Jochen, kannst du mal einen Satz selber fertigstellen jetzt oder was?
Also bei den Pfadfindern war ich. Und da war ich da einen Tag.
Beim Ratinger was warst du?
Pfadfinderverein. Da habe ich da vorgestellt. So, und dann ging es da ja auch damit mit Grüßen und Strammstehen und besondere Grüße.
Ja, Disziplin ist wichtig.
Ja. Und da habe ich schon gesagt, auf sowas habe ich überhaupt keinen Bock. Tschüss, danke, leck mich. Da
war ich du warst ja auch so ein Terrorkind.
Ja,
so ein wilder Typ.
Aber wenn ich da schon bei den Pfadfindern das so empfunden habe, wie sieht das beim Bund aus? Da steht dann der wie heißen die, Ufts? Oder
Pfadfinder ist nicht ganz vergleichbar mit Bund, möchte ich kurz anmerken. Ufts
ist also der Unteroffizier, glaube ich, ne?
Alter, ich habe keine Ahnung.
Ufts. Wir waren nicht beim Bund.
Man nennt ihn, glaube ich, Ufts, der dir die Befehle gibt. Ufts. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn der vor mir steht, müsste ich lachen.
Naja, das glaube ich
die
nicht.
Gefahr.
Das glaube ich nicht. Ich glaube,
dass sie
das
schon. Oder ein frecher Spruch.
Der das am ersten Tag macht und dem es am zweiten Tag ausgetrieben ist mit dem Lachen.
Es gibt, die sitzen ja am längeren Hebel. Entweder du läufst dann 10 Kilometer und das machst du einmal und dann hast du da keinen Bock mehr drauf. Also hältst du einfach die Schnauze, weil du abwiegst, ob
der Gag. Aber was kann dir passieren?
Ja, dass du rausfliegst wieder.
Ja und?
Ja, aber warum gehst du dann überhaupt hin, wenn du eh rausfliegst?
Okay, ja,
also
ja,
das
ja.
ist ja.
Aber
ja,
weil früher.
Was ist die Police Academy?
Ja, bist du Steve
Guttenberg oder
was? Ich bin ja schon etwas älter. Früher war es ja Pflicht, dahin zu gehen.
Bei Honey.
Ganz früher. Da gab es ja nicht sowas wie. Da musstest du
ja, aber dann kriegst du auch richtig Ärger, wenn du da rausfliegst. Es ist ja nicht so, dass die dann dafür einen Urlaub in der Karibik bezahlen.
Na Moment mal, du fliegst ja nicht direkt raus. Es gibt ja erstmal Disziplinarmaßnahmen, wenn du dich nicht fügst.
Es gibt ja erstmal richtige Scheiße, hast du da gekriegt und alles. Ich habe mal es gibt so eine Reportage, die habe ich im Öffentlich-Rechtlichen gesehen. Da ging es auch um Freiwillige bei der Bundeswehr und da gab es dann auch welche, die dann nach 3 Tagen festgestellt haben, ist nichts für mich. Und das ist ja heutzutage ist das ja relativ einfach. Da kannst du ja einfach sagen, so, ich pack's, Leute, ich bin raus. Aber das war halt früher nicht so einfach. Aber ich bin übrigens, falls es euch interessiert, mit T1 gemustert.
Echt?
Ja. Es ist für mich auch erstaunlich, weil. Gut, damals war ich halt auch knackige 18.
Aber du hast doch ständig was.
Ja, Rücken. Damals aber nicht. Nee, damals hatte ich nichts.
Wer sitzt hier auf dem Sitzkissen?
Ich hatte keine Allergien, keine Brille, keinen Rücken. Ich war mit 18.
T1 kannst du alles dann machen, konntest du, ne?
Ja.
Pilot.
Pilot
auch?
Ich habe ja schon vorher beantragt, dass ich vom Wehrdienst ausgeschlossen werde. Und die haben aber gesagt, ich hätte auch in die Garde gekonnt. Oh. Was wohl eine besondere Auszeichnung ist.
Wegen des Namens bestimmt.
Ja. Die wurde ja auch nach mir benannt. Ich habe keine Ahnung, ich habe gar nicht so richtig dazugehört, weil für mich war klar, kann ich bitte jetzt den Wisch haben, ich möchte jetzt wieder gehen. Und der hat dann auch, ich habe ja jüdische Verwandte und
haben die gesagt, das passt nicht zur Bundeswehr?
Nee, ich habe, wenn du sozusagen jüdische Eltern hast oder selber Jude bist, dann kannst du, zumindest war es damals so, vom Wehrdienst freigestellt werden.
Hast du, glaube ich, mal erzählt, meine ich.
Ja, ne? Kann sein. Habe ich auch schon häufig mal erzählt. Und dann diskutieren die da auch nicht mehr groß. Das ist halt so ein Tabuthema bei denen, sag ich mal, sind vielleicht auch eher unangenehm. Und also normalerweise, wenn du mit 1 gemustert wirst und verweigern willst, also einfach Kriegsdienstverweigerung machen willst, dann werden die trotzdem versuchen, dich zu überzeugen, weil die natürlich die Guten behalten wollen, sozusagen. Wenn du jetzt, weiß gar nicht, wie hoch das geht, wenn du irgendwie so ein verlappter Kiffer dann Typ bist, der irgendwie auf einem Bein humpelt und schielt und 18 Allergien hast und du verweigerst, dann sagen die ja, gut, Herr Schmidt, andermal.
Du kommst ins U-Boot.
Was?
Nee. Was?
U-Boot ist das so, da kann man ja auch jeden rein. Habe ich so gedacht. Kann man nicht im U-Boot immer Leute, die.
Ich habe gedacht, das hätte noch besonders hohe Anforderungen.
Ich hätte jetzt auch gedacht, dass das eine mega Special. Ja, was meinst du, was so ein fucking
U-Boot kostet? Aber die Typen, die beim Film das Boot da drin waren, waren die jetzt alle T1? Die würde ich sagen,
aber das war. Hallo, wenn einer.
Oh Gott, jetzt mache ich mir mal Feinde hier.
Wenn einer mit seinen Krücken im Weg ist, ist das in einem U-Boot doch deutlich unpraktischer, als wenn das irgendwo sonst ist.
Der kann doch in
was sehen Sie durch das Bullauge? Was? Bullauge? Ich dachte, ich reinige die Töpfe.
Die sind hier im U-Boot. Was? Ich dachte, das sind Panzer.
Was passiert, wenn ich diesen Knopf drücke? Ach, atomare Waffen, okay.
Aber im U-Boot, da darf's.
Ich glaube, der müsste einen sehr hohen Tauglichkeitsgrad haben, nehme ich mal an.
Ehrlich? Das gilt es aufzuklären.
Fragen wir doch mal unsere U-Boot-Fahrer unter unseren Zuhörern.
Keine Ahnung.
Hey, an der Stelle übrigens, es haben viele, viele Leute sich gemeldet, auch viele Polizisten. Ich habe ja das letzte Mal die Frage gestellt, wie ist das eigentlich, wenn ein Polizist nach der Arbeit, also wenn der Feierabend hat, ob der dann noch immer Polizist ist oder so. Und zum einen ist es wohl so, dass es in vielen Bundesländern so geregelt ist, dass ein uniformierter Polizist umsonst Bahn fahren darf, also Zug fahren darf, weil er im Umkehrschluss aber auch sich durch seine...
Für Sicherheit sorgt.
Ja, zumindest durch die Uniformiertheit sozusagen sagt, wenn was ist oder so, dann würde ich auch eingreifen oder so.
Aber der sorgt ja auch passiv für Sicherheit.
Genau, das ist ja
in
95% der Fälle wahrscheinlich einfach eine passive Sicherheit. Aber es haben auch ganz viele gesagt, wenn es kein wirklich schlimmes Delikt ist, es gibt sicherlich da irgendeine Definitionssache, was als wirklich schlimm gilt, dann muss ein Polizist nicht eingreifen. Und mir hat sogar einer geschrieben, der hat gesagt, er war auf einer Party und eine Freundin, deren Freund ist irgendwie Polizist und dann haben sie einen gekifft. Und dann hat der Polizist aber auch gesagt, ey Leute, ich habe Feierabend, was ihr hier macht, ist mir scheißegal, so ungefähr. Ob das selbstverständlich ist oder so, weiß ich nicht. Aber ich habe dann erst drüber nachgedacht, wie weird das ist für alle Beteiligten. Also sowohl für den Polizisten, angenommen, du bist in so einer Runde, da geht so eine Tüte rum, alle ziehen dran, dann ist der Polizist und alle merken so, oh shit, der ist der Polizist. Und er
ja, gut, das ist ja kein schweres Verbrechen.
Ja, aber es ist trotzdem unangenehm, oder? Wenn du jetzt irgendwie
ein
Zeugkind opfern
würdest auf ein Pentagramm, dass dann vielleicht ein Polizist sagt, ja, ich guck mal, ich bin mir so lange in der Küche oder so.
Jetzt kommst du mit Säuglingsmord um die Ecke, ja?
Ja, ich meine, ein Kiffen ist ja nicht schlimm.
Ja, mein Gott, dann lass es halt Koksen sein, Alter. Ist doch egal. Aber ist doch in dem Moment unangenehm zu wissen, dass du was Verbotenes machst neben einer Person, die normalerweise, wenn sie jetzt sozusagen arbeiten würde, das auf jeden Fall ahnden würde. Aber in dem Moment, wo es nach 18 Uhr ist, es ist 18.02 Uhr und der Person ist es völlig scheißegal. Ja,
ich glaube, die bei sowas, glaube ich, die brauchen auch mal Feierabend. Ich kannte mal einen Polizisten, der hat immer sich Tabletten reingeschmissen nach Feierabend.
Ja, es gibt auch Polizisten, die kiffen und Drogen nehmen, ja. Ist ja logisch. Aber ich finde es halt, ich weiß nicht, die Vorstellung...
Das sind auch nur Menschen.
Ja, aber die haben ja trotzdem einen besonderen Auftrag.
Ja, aber nicht nach 18 Uhr, wenn
das ist wie bei The Purge. So, nach 18 Uhr ist alles erlaubt einfach.
Ist alles egal.
Ist alles egal.
Ich will nur nach Hause kommen. Der Rest ist mir egal.
Ich möchte mich eben noch schnell bei der U-Boot-Besatzung entschuldigen. Ich habe das vielleicht nicht. Dass ich
unsere Freunde.
U-Boot-Besatzung, die uns zuhören.
Ja. Unsere Freunde. Ja, wer weiß, so ein Podcast ist vielleicht das einzige Unterhaltungsmittel, was die noch im U-Boot haben.
Ja, wer weiß das schon.
Und du hast sie jetzt alle diskreditiert.
Ich würde das gerne mal wissen. Also was für eine Eignung braucht man tatsächlich, wenn einer im U-Boot fährt? Bitte melden.
Die Ausbildung stelle ich mir krass vor. U-Boot-Ausbildung?
Das wäre überhaupt nicht. Das ist das einzige Fahrzeug, kann man Fahrzeug dazu sagen? Fortbewegungsmittel beim Bund, was ich nie besteigen würde. Also und den Panzer natürlich. Aber unter Wasser, wir tauchen jetzt ab. Ich habe total Angst davor. Stellt euch vor, ihr seid im U-Boot.
Kann ich verstehen.
Diese Platzangst, nicht rauszukommen.
Ich meine, das ist ja auch das Geile an dem Film, also das Boot. Das zeigt ja auch diese Beklemmung, die da unten herrscht und wie eng das ist. Ich meine, man kann ja hier in Hamburg, wie heißt dieses U-Boot hier?
Ja, da gibt es so eins.
Man kann hier am Hafen, wenn ihr das mal machen wollt, in Hamburg könnt ihr am Hafen, wie heißt es denn, das ist nicht Hafen, an den Landungsbrücken ist ein U-Boot, das man auch begehen kann. Da kann man das besichtigen von innen. Und das ist, ich habe mir nur die Bilder mal angeguckt.
Ich war mal drin.
Auf der Webseite und das ist schon krass. Also,
weil es echt klein und eng ist, ne?
Ja. Das ist kein, also vor allem, wenn du überlegst, dass du da über Wochen und Monate wahrscheinlich dann da
und dann
auf engstem Raum und so, ja. Und im Zweiten Weltkrieg, wenn dann da plötzlich fährst du dann durch irgend so ein Gebiet, wo dann irgendwelche Unterwasserminen sind und keine Ahnung und andere U-Boote auf dich schießen und keine Ahnung, es ist ja nicht immer Aquaman in der Nähe.
Ich glaube schon schlimm genug, nur auf dem Schiff zu sein. Auf dem Schiff hast du ja auch kein so gigantisch gutes Schicksal, wenn du mitten im Pazifik unterwegs bist und dein Schiff irgendwie sinkt. Ja. Aber im U-Boot muss es noch unangenehmer sein, glaube ich.
Aber ich glaube, der beschissenste Job ist Fallschirmspringer, oder? Ist das nicht so die kürzeste, oder was, Panzerfahrer?
Ich glaube Panzerfahren, oder?
Also das beschissenste...
Warum?
Ist, ja,
warum
weil, Panzerfahren? Ja, weil du halt dich weg kannst. Halt einfach.
Ich habe gehört, dass das Fallschirmspringen so unglaublich auf die Knochen gehen soll.
Ja, aber du wurdest halt im Zweiten Weltkrieg, wurden halt, weiß ich nicht, Hunderttausende oder wahrscheinlich auch Millionen, ich habe keine Ahnung, Fallschirmspringer aus der Luft geflackt einfach. Du bist halt runtergesprungen und es war einfach reines Lotto.
Das ist ja auch so, das Problem ist ja auch, wenn du mit dem Fallschirm runterspringst, eigentlich möchtest du ja möglichst schnell unten sein, um nicht abgeschossen zu werden. Andererseits ist die schnellste Variante, unten nach unten zu kommen, auch ungesund.
Ja.
Und das ist dann auch, glaube ich, ich glaube, die fallen auch relativ schnell, die Fallschirme, oder?
Na, die,
um
die
werden, genau das, die Zeit in der Luft halt zu vermindern.
Also es kann sich auch gern mal jemand von den Fallschirmjägern...
Fallschirmspringer?
Fallschirmjäger haben wir bestimmt auch ein paar Zuhörer. Aber es ist, glaube ich, auch so, dass das Besondere, also es ist jetzt nicht der gleiche Fallschirm, den du öffnest, wenn du so Hobby-Fallschirmspringer bist, sondern so Fallschirme, die du auch extrem spät erst öffnest, damit du natürlich eine möglichst kurze... Schwebephase sozusagen hast. Aber da kann gerne auch mal jemand
was. Ich hätte gedacht, die fliegen relativ tief und öffnen die dann sofort. Aber ich weiß es nicht.
Wir haben keine Ahnung. Wir waren alle nicht beim Bund. Wir
haben wirklich keinen Plan von so einem Shit.
Aber Panzer ist wirklich, das ist klein, da hast du gar keinen Platz und kriegst immer irgendwie eine Granate ab. So stelle ich mir das vor.
Ja, und die Russen trainieren Hunde, um unter die Panzer zu rennen und da zu explodieren.
Was?
Habe ich gesehen, ja. Ihr guckt alle nicht hier Guido Knopp, ne? Merke ich schon.
Nee.
Moment mal. Wie Hunde?
Schäferhunde.
Und die tragen dann eine Bombe?
Mit Sprengsätzen auf dem Rücken. Und die lernen dann halt, dass unter den Panzern Futter ist. Und deswegen, wenn sie dann Panzer in freier Wildbahn sehen, denken die sich, geil, fressen!
Ey, das ist eine Rennen fucking Panzer, smarte Idee, ey.
Dann drunter und dann macht's bumm.
Oh, weia.
Ey, was macht denn eigentlich schon wieder komische
Geräusche? Das machen die halt nicht oft,
Geräusche da im Hintergrund.
Das sind meine Nicht-Panzer geeigneten Hunde.
Aber ich finde eh, wenn du überlegst, dass so die Tierwelt sozusagen ausgenutzt wird, um Krieg zu führen. Also jetzt mal abgesehen davon, dass früher geritten wurde, also heute wird auch geritten, aber ihr wisst, was ich meine. Aber weiß ich nicht, wenn du so Vögel ausstattest mit Detonationskörpern oder sowas. Keine Ahnung, also ja. Weißt du, dressierte Tauben oder sowas. Gibt's bestimmt alles. Ich wette, die haben zumindest alles mal probiert. Die haben 100 pro haben die an Wespen irgendwelche Fernzünder geklebt oder so. Ich wette, in der Militärforschung, in der Waffenforschung oder so, die haben alles ausprobiert.
So 500 Gramm Zünder an so einer Wespe vor.
Was ist denn das geilste Tier so für den Krieg?
Delfine.
Delfine, die sind sowieso schon Arschlöcher.
Ja, aber die können ja nicht an Land was machen.
Naja, aber im Wasser.
Was machen die dann?
Arrogant sein. Provozieren.
Provozieren.
Einfach provozieren. Delfine provozieren die ganze Zeit und dann ballern die U-Boote auf die und sagen sie, ey, scheiße, da ist schon wieder einer, komm, hol den jetzt. Und dann haben sie keine Munition mehr, wenn das andere U-Boot erscheint.
Okay, dann haben wir die Hunde, die Bomben unter die Panzer legen.
Alter,
was ist denn bei dir los?
Georg?
Das sind meine Hunde. Die haben gerade gehört, dass sie Bomben unter Panzer legen müssen, jetzt sind die aufgeregt.
Und
ihr müsst keine Bomben unter Panzer legen, ihr
Beine. Und was ist mit so Nagetieren, Marder, Ratte, Maus, das sind doch
so bestimmt... Nagetiere sind bestimmt super im U-Boot, wegen Sonargetier.
Ich glaube ja, irgendwann brauchen wir... irgendwann kämpfen doch eh alle nur noch mit Drohnen und Robotern, oder? Dann ist kein Soldat...
Drohnen sind ja jetzt schon... Also ich meine so, Drohnen sind ja ein richtig krasses Problem, zum Beispiel auch mittlerweile bei Präsidentschaftsreden und so weiter. Secret Service und so sind ja mittlerweile komplett geschult auf Drohnen und so, weil es halt, oder auch ferngesteuerte Autos. Überleg mal, so ein ferngesteuertes Auto mit einer Packung C4 kannst du ja relativ schnell.
Wir wollen hier niemandem Tipps geben, nur weil unser Podcast ist schon wieder auf der Liste gelandet. Wir dürfen nie in den USA einreisen.
Aber an so, ich finde es einfach nur spannend, weil du musst dich ja gegen all solche neuen Methoden musst du dich ja wappnen. Überleg mal, mittlerweile, wo jeder Trottel eine Drohne von weiß ich nicht wie viel Kilometern Entfernung steuern kann. Das waren einfach Techniken, die gab es vor 20 Jahren in der Form.
Ich habe neulich einen Spielfilm gesehen, wo es darum ging, wie ein Mörder eine Waffe aus dem Haus geschmuggelt haben könnte. Und ich dachte mir, die erste Idee, die ich hätte, wäre ja mit einer Drohne. Also so hätte man das sehr leicht rausbekommen können, ohne dass es jetzt irgendwie besonders aufgefallen wäre.
Ja, und
also sind wir wieder bei diesem True-Crime-Thema. Aber wie oft habe ich schon überlegt, wie man eine Mordwaffe, ich habe ja schon von der gefrorenen Gurke habe ich ja schon erzählt. Ne?
Ja.
Aber ich verstehe immer nicht, dass Tatwaffen gefunden werden. Ich meine, das ist doch nichts Einfaches, als eine Tatwaffe verschwinden zu lassen, oder? Ich meine, ich finde manchmal meine scheiß Autoschlüssel nicht und die will ich finden.
Naja, okay, jetzt stell mal vor, du bringst mich jetzt um. Hier, jetzt.
Ja.
Such dir was aus, was das sein könnte.
Machete.
Mit einer Machete. Die ist wie los? 1,50.
Was? Was? Hast du schon mal eine Machete gesehen?
Die ist doch so groß.
Bist du bescheuert? Das ist ein Zweihänder.
Eine Machete?
1,50 Machete?
Wie groß sind die Macheten?
Na so ungefähr.
40, 50 Zentimeter, wenn es hochkommt.
Ja,
sowieso bis zum Knie ungefähr.
Echt? Also meine ist...
Eine Machete ist doch nicht 1,5 Meter lang, Jochen.
Okay. So, na gut, sagen wir mal...
Wie lang ist eine Machete? 9 Meter? So grob?
Okay, dann sagen wir 40 Zentimeter. Aber es ist ja auch schon ein gewaltiges Ding. Jetzt hast du mich hier erstochen, erschlagen, geköpft. Ja, habe ich mir schon gedacht. So, und jetzt, wo tust du die jetzt hin? Was machst du damit?
Also, erstmal wische ich die Klinge ab, damit die nicht irgendwie eine Spur hinterlässt, wo ich langlaufe.
Okay.
So, dann nehme ich die Machete... steck sie in die Jeans und dann gehe ich weg.
Vorne rein?
Ja, und wo tust du sie dann hin, die Machete?
Ja, dann setze ich mich ins Auto.
Ja.
Und dann fahre ich eine Stunde irgendwo in die Pampa.
Wohin?
Ja, irgendwo.
In den Wald.
Naja, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwo hin halt.
Moment mal, du musst jetzt wirklich mitmachen, weil du willst ja deine Tatwaffe verstecken.
Ja gut, dann fahre ich nach in Osten.
So gut.
So, okay, an irgendeinen so See.
Ja.
So. Dann nehme ich mir ein, von mir aus, ein Müllsack.
Ja.
Tu die Machete in den Müllsack.
Mhm.
Und einen Stein.
Mhm. Warum, genau tust du den Müllsack?
Ja, wie soll ich denn sonst den Stein...
Damit die nicht aufbläht und wieder auftreibt?
Ja, genau, damit der Stein die mit der runterzieht.
Der Sack ist doch Quatsch. Die schwimmt doch nicht, Machete.
Hm. Ja, theoretisch kann man also die auch einfach so ins... Du kannst natürlich auch einfach so reinwerfen.
Ja.
Ja, ja. Fertig. Thema erledigt. Wird nie jemand so in den nächsten 100 Jahren.
Dann ist ein Handy geordnet worden in der Nähe vom Sowieso-See in Polen.
Ja, Moment, das geht ja dann davon aus, die gehen ja dann sofort... Wieso bin ich denn plötzlich tatverdächtig?
Naja, irgendwann kommt man, wird man ja dich befragen.
Dann Moment, du hast ja gefragt, dann fahre ich zurück, bin also in 3 Stunden weg, bin hier, und dann klingelt die Polizei irgendwann und sagt, ja, haben Sie irgendwas gesehen? Ich hab den, nö, weiß ich nichts. Ja, aber da liegt, Ihr Nachbar liegt geköpft, wir vermuten, als Teil war eine Machete haben. Und dann sage ich, ja, keine Ahnung, schade, kann ich sein Equipment haben? Sag ich dann, kann ich das Podcast, kann ich den Rodecaster haben?
Okay.
Aber die Tatwaffe ist ja nicht das Einzige, was dich überführt.
Ja, aber wir haben jetzt von der Tatwaffe,
wir reden von
nicht
der
vom
Tatwaffe.
Perfekten Mord. Wir haben jetzt nur erstmal von der Tatwaffe. Es ging ja erstmal darum, die Tatwaffe verschwinden zu lassen. Also einfach erstmal eine Tatwaffe verschwinden zu lassen, ist doch kein Problem. Oder doch?
Nee,
ich könnte sie ja sogar in der Wohnung verstecken und es würde kein Mensch finden.
Das ist kein Problem, aber die kannst du ja auch dann wiederfinden. Das ist ja nicht
wenn,
so,
dass wenn du nur versteckst, dann ist die Gefahr, dass sie bei dir gefunden wird.
Genau, deshalb würde ich sie ja auch das nicht machen, aber ich bin mir sicher, jeder hat irgendwo Verstecke in seiner Wohnung, die man nicht findet. Es sei denn, du bist Tatverdächtiger und man stellt die Wohnung auf den Kopf.
Aber davon gehen wir ja aus, dass das irgendwann der Fall ist. Sonst müsstest du dich auch nicht darum kümmern, ob die Waffe weg ist oder nicht, wenn du nie Tatverdächtiger bist.
Da hast du einen guten Punkt, Georg. Wenn ich also Tatverdächtiger wäre, dann würden die ja erstmal den...
schon überlegen, ob du mal eben 6 Stunden in Polen verschwinden kannst.
Vor allen Dingen, was sagst du deiner Frau, dass du plötzlich im Osten bist und dann wieder so, erstmal, das musst du ja schon mal deiner Frau erklären. Da musst du ja schon
und in
mal
deinem speziellen Fall, wenn dich jemand sieht, du hast ja auch ein Gesicht, das man unter Umständen kennt und dann sagt jemand, ja, den habe ich in Polen gesehen.
Ja, das stimmt natürlich.
Und da war ein
Angler. Für mich als Celebrity sehr schwer.
Als Celebrity ist das schwer, auf jeden Fall.
Für mich als sehr berühmte Persönlichkeit ist es natürlich unglaublich schwer.
Ja, nicht sehr berühmt, das reicht ja einer von 100 aus.
Ja, aber schon sehr berühmt.
Okay, stimmt. Also bleiben wir schon mal dabei, dass der wichtige Teil, den wir alle mitbekommen haben sollten, ist ja mit dem sehr berühmt.
Naja, aber also die Frage ist ja, wie werde ich Tatverdächtiger?
Indem dein Nachbar ermordet wurde. Und man
automatisch sind dann alle Nachbarn.
Ja, man guckt doch im Umfeld nach.
Die Tochter wird nicht
gewesen sein.
Haben Sie was mitgekriegt? Sie waren ja hier, würde mal eine Frage an der Tür.
Wisst ihr zum Beispiel, dass dieser Podcast mich belastet, wenn heute Nacht jemand den Jochen köpft, oder nicht heute Nacht, aber so in einer Woche, nachdem der Podcast erschienen ist, habe ich ein richtiges Problem.
Ja, richtig.
Kannst du bitte nicht in nächster Zeit geköpft werden, Jochen? Okay, das fällt jetzt automatisch auf mich.
Okay, ich rufe den Typen, der meine Frau angerufen hat, dann doch noch nicht an.
Oder wenn jetzt irgendeiner irgendwo im
Osten
eine Machete aus irgendeinem Teich holt, dann bin ich auch am... Was?
Wenn der Typ, der Jochens Frau angerufen hat, unseren Podcast hört, ist das perfekte Verbrechen. Der hackt Jochen den Kopf ab, fährt in den Osten, schmeißt die Machete in den See
und, ich ging und
alle denken, Etienne war's.
Genau, so sieht's aus.
Ja, aber ich weiß nicht, es ist irgendwie, ach, keine Ahnung. In dem Film, den ich neulich gesehen habe, hier The Irishman, ist natürlich ein Film, ich weiß, aber hier von Scorsese, der neue, da
ist gut.
Ja. Da knallt Robert De Niro die einfach ab und dann verpisst er sich einfach.
So. Und nimmt die Tatwaffe mit, weil die braucht er ja. Ja,
die nimmt er einfach mit.
Ja, die braucht ja die
Tatwaffe. Und dann, nee, der fährt dann immer zu so einer Brücke und wirft die über von der Brücke da ins Wasser und dann gibt es so eine Kamerafahrt, die fährt so runter und zeigt dann, dass da auf dem Grund irgendwie so 300 Knarren liegen, weil da alle Gangster aus dem Umfeld da immer die Waffen reinwerfen.
Aber ich glaube, dass so Gewässer und so untersucht werden, ob da was reingeworfen würde, ist schon nicht so ganz unüblich. Nur die Frage ist halt, wenn du so eine Stadt wie Hamburg hast, was wollen die da alles untersuchen?
Ja, vor allen Dingen, selbst wenn du die Waffe findest, sind ja keine Fingerabdrücke mehr dran, weil die ja unter Wasser ist.
Bei der Schusswaffe?
Ja.
Na gut, aber du wirst sie zuordnen können, dem Projektil. Also du kannst sagen, aus dieser Waffe ist abgefeuert worden. Und wenn die dann dir zugeordnet werden kann,
ja gut, aber wer macht, nimmt Problem. Ja keine eine registrierte Waffe. Also so doof kann ja
dann kein Mensch sein. Dann musst du aber erstmal eine unregistrierte Waffe kaufen irgendwo.
Ja gut, das ist ja gar kein Problem.
Ja? Achso, ja. Du Frankfurter Connections wieder.
Naja, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich behaupte mal, dass es nicht so schwer ist.
Ich habe es auch noch nicht versucht.
Würde ich jetzt mal tippen.
Wir wollen ja auch niemandem Tipps geben. Das machen wir dann beim nächsten Mal.
Das ist schon alles ein bisschen crazy. Aber du bist doch so Fan von True Crime Podcasts. Da wird doch sowas auseinandergeklambüsert. Und ich meine,
die Leute dass Leute anhand ihrer Waffe überführt werden, ist ziemlich regelmäßig mal der Fall.
Ja, ja, eben. Das ist so ein bisschen das Corpus Delicti, die hohe Kunst. Ohne Tatwaffe ist es, glaube ich, enorm schwer.
Und dann der nächste Teil ist halt, wenn du die Waffe irgendwo illegal kaufst, musst du sie halt immer noch so illegal kaufen, dass auch niemand das trotzdem nachverfolgen kann.
Ne? Genau, ja.
Und nicht irgendjemand sich nachher denkt, keine Ahnung, ich kriege jetzt verbesserte Haftbedingungen, wenn ich sage, ich habe dem Mädchen die Waffe verkauft für 500 Euro.
Ja.
Am Ende kann man sich nie sicher sein.
Aber das ist ja auch gut so. Wenn es so ein Patentrezept gäbe, was immer hundertprozentig funktioniert, dann wäre das ja gar nicht mal so gut.
Vor allen Dingen ist das halt heutzutage alles viel, viel schwieriger mit dem ganzen DNA-Abgleich. Und du hast ja auch du kannst ja auch noch, glaube ich, relativ lange nachweisen bei Schusswaffen, ob derjenige, den du verhaftet hast, eine Waffe abgefeuert hast. Das weißt du ja auch. Das ist ja in der Tanzschuhe getragen.
Das ist eh so eine Sache, was da heutzutage an forensischen Möglichkeiten gibt, um festzustellen, wie der Mord passiert ist, wo, wann, was und so weiter. Das ist schon krass.
Also wenn hättest du dir das vor 50 Jahren aussuchen müssen, wo es irgendwie Fingerabdrücke gab und sonst nicht so sehr viel. Aber heutzutage mit DNA-Nachweisen und so, glaube ich, nicht so ganz leicht da.
Haben wir nicht da auch schon mal drüber geredet, die Serienkiller, die besten Serienkiller sind ja die, die man nie erwischt. Also,
ja.
Oder?
Und es sind halt teilweise welche erwischt worden, jetzt nach 30 oder 40 Jahren, die man so lange nicht gefunden hatte, über DNA-Analysen, über diese komischen Ancestry.com und wie sie alle heißen, Datenbanken, wo Leute freiwillig ihre DNA einpflegen. Das ist krass.
Freiwillig?
Wie hieß der nochmal? Der Original Night Stalker, glaube ich, der war irgendwo in den 70ern oder so aktiv und ist jetzt vor wenigen Jahren gefasst worden, weil sie halt über so eine neue DNA-Analyse festgestellt haben, wer mit ihm verwandt sein könnte, also quasi Verwandte ausfindig gemacht haben. Und dann war es wiederum leicht, in Anführungsstrichen leicht, einen Tatverdächtigen festzumachen. Im Moment ein ganz heißes Thema. Du hast mir doch auch mal diesen Bear Creek oder so.
Bear Brooks.
Dieser Podcast. Bear Brooks. Ja. Da ging es doch auch darum.
Ja, da haben die so Fässer im Wald gefunden, irgendwie nach 30 Jahren oder so, und haben daraus dann rekonstruiert, wer der Mörder ist sozusagen. Also krass, du kannst natürlich dann nie sicher sein, Gott sei Dank. Es ist schon irgendwie auch ein Makar. Es ist einerseits, aber das ist ja sowieso bei Krimis und Thrillern und so, diese Obsession, die man hat mit Mördern. Also gerade in Deutschland, wo der Deutsche liebt ja seinen Mordfall, sein Case of the Week mehr als diese Mutti. Also das ist ja krass. Die Faszination,
die persönlichen menschlichen Schicksale sind es halt immer. Ne? Und das ist halt natürlich, Mord ist einer der schlimmsten Schicksale, aber auch die so krasse Entführung oder so, die lange in Erinnerung geblieben sind.
Boah.
Ich glaube, es ist immer dieser Traum, dass so ein persönliches Schicksal damit reinfließt, weil kaum einer erinnert sich mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen an irgendeinen Bankraub oder so. Da ist vielleicht noch Dagobert im Kopf mit seinen, wie er verschwunden ist und so, aber das war es dann auch so ziemlich.
Ja. Ja, irgendwie Bankraub ist so, also von Bankraub fühlt man sich auch, glaube ich, nicht so bedroht. Das macht einem nicht so Angst, weil bei Bankraub denkt man immer so, das wird halt...
Ich besitze keine Bank.
Noch nicht mal der Mitarbeiter in der Bank, den stört es. Weißt du, also es ist so, da gibt es nicht so richtiges Opfer in dem Sinne.
Ja, ich weiß, was du meinst. Definitiv nicht so wie bei einem Mord.
Mit Bankräubern sympathisiert man immer
auch. Ja, man denkt auch so ein bisschen, wenn er es geschafft hat, wenn er es geschafft hat, damit davon zu kommen, Respekt. Das ist so ein bisschen immer so.
War er vielleicht clever, aber das würden sie auch durch Filme verkauft, ne? Wo die Bankräuber immer die cleveren mit den tollen Plots sind und so, die es halt schaffen.
Außerdem denkt man ja auch immer, die Banken haben ja eh immer genug Geld. Da ist immer voll. Das stört die ja nicht.
Die sind ja auch böse, die
Banken. Da können sie ruhig dem Bankräuber auch mal was geben.
Aber das ist ja so, überhaupt auch, da gibt es ja diesen Film Out of Sight mit George Clooney, wo er die Bank überfällt, einfach nur mit so einem Zettel. Irgendwie, wie ist denn das? Ich habe ja auch schon irgendwie, dann legt er einfach nur einen Zettel dahin und sagt so, das ist ein Banküberfall, da steht alle Informationen drauf, ich habe eine Waffe, ich möchte sie nicht benutzen, spinnen Sie nicht rum, geben Sie mir die Waffen, sie ist versichert, Ihnen passiert nichts, schönen Tag noch, so ungefähr, so ganz smooth. Und er geht einfach so dahin, lächelt die an, so George Clooney-mäßig, Gentleman-mäßig lächelt die an, sie füllt die Sachen und dann marschiert er da so raus und ist irgendwie so, hat die Bank überfallen auf die charmanteste Art und Weise, die es gibt. Trinkt noch einen Espresso.
Das klingt doch genau. Halbwegs sinnvoll, oder? Weil möchtest du testen, ob er eine Waffe dabei hat und benutzen möchte?
Ja, exakt.
Wenn es nicht dein Geld ist.
Und wenn du in dem Moment die Argumente so gut verkaufst, dass du sagst, ja, okay, dann nimm doch hier die $3,000 und geh und den Rest überlasse ich den Ermittlern. Das ist ja eh, warum sollte man den Held spielen wollen?
Naja, weil man Angestellter dieser Bank ist.
Ja, aber deswegen lässt sich nicht mein Leben für ein paar Euro aufs Spiel.
Ja.
Ja, oder jetzt mal ohne Scheiß, willst du das machen?
Ja, es geht ja darum, wenn du den Bank... Also ich glaube, der Reiz liegt doch da, du musst den Bankräuber überwältigen und bist dann der Held. Und
das Problem an der Geschichte ist erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass dir das gelingt, ist relativ gering. Aber die Frage ist, ob du es danach für irgendwen anderes besser machst.
Na gut, sprich doch bitte für dich selbst, Georg. Also ganz ehrlich.
Wenn die Bankräuber davon ausgehen müssen, dass ihnen regelmäßig Widerstand geleistet wird für ein paar tausend Euro, dann haben sie ja eine höhere Belohnung dafür, dich direkt auszuschalten, damit das nicht passiert.
Ja gut, du kannst aber auch sagen, dann wird es noch unattraktiver, weil es noch unvorhersehbarer wird.
Ja, das Problem ist halt nur, dass Leute auch schon andere für eine Xbox oder ein paar Nike-Turnschuhe umgetackert haben. Ja. Aber du stimmt schon. Also das ist, wenn man es nur auf Basis des, ich gehe da rein und möchte möglichst schnell für möglichst wenig Aufwand Geld haben, dann ist es nicht besonders wünschenswert, da irgendwelche Kassierer über den Haufen
zu Aber die müssen. Brauchst du ja, bestenfalls ist ja einfach die Security durch Kameras und whatever so gut, dass du das Risiko ich kenne jetzt die Statistik, die Kriminalstatistik, ja, ich behaupte mal, dass 9 von 10 Banküberfällen aufgedeckt werden. Würde ich jetzt mal so tippen, ohne.
Ich weiß ja nicht mal, ob das heute noch was ist, was die Leute so regelmäßig machen, oder?
Nee, regelmäßig werden Bankautomaten gesprengt.
Ja,
aber. Man geht nicht mehr in die Bank rein, wenn da Licht ist. Man geht nur noch zum Geldautomaten. Und
ich dachte immer so, diese Aufsätze, es gibt auch so Aufsatzdinger auf die Automaten, die.
Ach, es gibt tausend
mit denen man Betrügung, dann die Infos auslesen kann aus den Karten.
Ja, es gibt so eine. Wie heißt denn die Dokumentation? Habe ich die erst geguckt, in der Mediathek von der ARD, die heißt sie Beuteland? Beuteland, glaube ich, wo es um arabische
Clans. Ich war gestern auch verzweifelt genug, dass ich schon in der Mediathek der ARD war.
Ja, ich habe tatsächlich sogar auch eine halbe Folge Tatort geguckt. Ich habe noch nie, glaube ich, eine ganze Folge Tatort in meinem Leben geguckt. Ich habe eine halbe Folge Tatort geguckt und es war so unfassbar scheiße. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wie man das gerne gucken kann. Aber gut,
ich habe nach Dokus gesucht, aber die Sortierung in der Mediathek war so katastrophal, dass ich aufgegeben habe.
Ich habe halt, wie gesagt, Beuteland geguckt. Das war eine Dokumentation über arabische Clans und ihre Machenschaften. Und da wurden dann auch so Betrugsmethoden von denen gezeigt. Und da haben die zum Beispiel bei so einer, ich glaube, 91-jährigen Frau hat irgendwie einer angerufen und hat die halt über Wochen hinweg vollgelabert, sodass er jetzt halt ein Sicherheitsangestellter ist und ihr Geld so nicht sicher ist. Also in der Kurzfassung habe ich auch gedacht, wie kann das sein? Aber die hat das dann halt so erzählt, dass das halt über Wochen ging und sie halt auch alt ist und in dem getraut hat irgendwie. Der hat dann gefragt, wie es ihr geht und wie geht es den Enkelkindern und so ein richtiges Vertrauensverhältnis aufgebaut und hat es geschafft, dieser Frau klarzumachen, auf die Bank zu gehen, 30.000 Euro in bar abzuheben, dann nach Hause zu gehen und das Geld vor die Tür zu legen.
Wow. Aber selbst wenn sie es nicht vor die Tür gelegt hätte, hätte er schon fast alles, was er will, oder?
Ja, eigentlich schon, aber es ist halt schon, also klar, das ist schon sehr krass der Fall und da denkt man sich schon, also wie doof wird man mit 93, aber es ist natürlich leicht zu urteilen, wenn das über Wochen und so läuft. Die machen es bei 100 Leuten und bei einer klappt es halt. Oder bei zwei. Und dann hast du ja schon...
Aber wie gesagt, ich glaube, es muss halt noch nicht mal so weit kommen, dass sie das vor die Tür legt. Also allein, wenn du ein bisschen das... Also wenn du nur weißt, die hat so viel Geld gerade zu Hause. Oder ist damit auf dem Weg nach Hause oder so. Das ist ja auch schon quasi...
Aber wenn die erstmal so weit ist, zu denken, dass das Geld sicherer bei ihr, sich zu Hause ist als in der Bank... Dann ist sie wahrscheinlich auch schon so gefügig, dass sie es auch vor die
Haustür. Es gibt nicht wenige, die das denken. Es gibt genügend Leute, die sich denken, oh, mit Negativzinsen und schlag mich tot, da ist das Geld bei mir sicherer als bei der Bank. Das ist nicht so ganz ungewöhnlich. Also es ist jetzt nicht einer von 10.000, die so denken, sondern vermutlich eher einer von 10 oder noch mehr. Ob das jetzt bedeutet, dass sie so große Mengen nach Hause nehmen, weiß ich nicht.
Kennt ihr Nepper, Schnepper, Bauernfänger noch?
Die alte Sendung, ja.
Ich kenne das nur als Sprichwort.
Vorsicht, Falle war das, ne?
Vorsicht, Falle.
Vorsicht, Falle
kenne ich. Nepper, Schlepper, Bauernfänger. So, Leute, seid ihr bereit?
Ja, Mann. Nein, noch nicht. Ich muss noch eine Sache, die wir gestern, nee, nicht gestern, beim letzten, aber bei der letzten Aufnahme nicht geklärt haben. Wir haben darüber Freuden, Tränen und Trauer gesprochen. Was wir aber nicht bedacht haben, ist, dass es Tränen der Rührung gibt.
Das stimmt, das gab es einen
Kommentar. Und das ist weder Tränen noch der Trauer noch der Freude. Das ist irgend so ein Zwischending, würde ich mal schätzen. Tränen der und darauf Rührung. Haben mich einige hingewiesen. Das, was ich beschrieben habe, ist Tränen der Rührung. Es sind aber eigentlich weder Freuden noch Trauer.
Aber was ist denn der Unterschied zwischen Tränen der Rührung und Tränen der Freude?
Naja, das ist nicht eine rein Freude. Wenn Frankfurt für dich irgendwie den Eurocup-Dings da gewinnt oder so, das wäre reine Freude. Aber wenn halt, wenn jemand ein etwas Negatives hinter sich lässt und dann irgendwie so, ne, aus der Asche auferstanden ist oder so, das wäre dann eher Rührung. Wie zum Beispiel bei Teddybär 1.4, der kleine Junge, dessen Vater gestorben ist.
Nein, ich muss es jetzt.
Alter, Teddybär 1.4, halt die Fresse.
Leute, Teddybär 1.4 ist ein rührendes Lied. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Teddybär 1.4.
Okay.
Das wird unser offizieller Song. Nein. Ich sag's euch.
Eddie.
Jedes Mal lebt eigentlich hier der, wie heißt der nochmal, nicht Tom Astor, der das gesungen hat. Lebt der noch?
Ich weiß es nicht.
Könnten wir uns ja mal überlegen, ob der vielleicht uns den offiziellen Podcast-Song macht.
Eddie, darf ich hier auch draufdrücken jetzt?
Von meiner Seite aus bitte.
Wo wir übrigens gerade beim Rätsel sind, bevor ich die Rätselfrage stelle, ich kriege immer wieder mal Einsendungen zum Thema Rätsel, die in vielen Fällen nicht wirklich gut geeignet sind. Am unpraktischsten ist es, wenn ihr mir eine Rätselfrage ohne Antwort schickt oder mit dem Hinweis, google doch mal. Das ist nicht sehr, sehr, sehr produktiv. Und ich könnte euch ja noch mehr über diesen Auswahlprozess sagen, aber vereinfacht gesagt, bei mir ist es im Moment so, wenn ich so von 20 oder 25 Dingen, die so grob in Frage kämen, wähle ich etwa eins aus. Also wundert euch da nicht, wenn ihr mir etwas vorschlagt und ich das nicht nehme. Das kann zum Beispiel nur bedeuten, dass ich glaube, auf die Frage oder auf die Antwort kommt man zu leicht.
Okay.
Seid ihr bereit?
Mhm.
Wofür zahlt man in New York bis zu $300.000 im Jahr?
Hatten wir die nicht?
Vermutlich für viele Dinge, aber ich habe etwas ganz Bestimmtes im Sinn.
Wofür zahlt man in New York? Nochmal bitte, 3.000 im Jahr.
300.000.
Alter.
300.000.
Ja,
300.000 im Jahr.
Hatten wir die nicht schon?
Nee.
Okay.
Also mir fällt es nicht ein, das heißt jetzt nichts, aber ich sagte einfach immer nee.
Das ist ein guter Maßstab, Jochen. Was heißt denn Mann? Also jeder Mann?
Mensch. Nö, aber nicht jeder. Nein, nicht jeder zahlt dafür $300.000 im Jahr in New York.
Also manche.
Moment mal.
Das ist richtig.
Seine Aufgabe ist ja mit Ja und Nein zu antworten.
Je nachdem die Frage. Das stimmt.
Um mal hier bei den Regeln zu bleiben. Das
hat viel geholfen.
Ja, dann frag gut, doch,
Jochen. Bin ich dran. Geht es um besonders reiche Menschen in dem Fall?
Nö. Nicht zwingend.
Hat es was mit medizinischer Versorgung zu tun?
Nein.
Geht es um mehrere Personen, die insgesamt die Summe von 300.000 Euro zahlen müssen? Zahlen?
Aufsummiert?
Ja?
Nein, das würde ja keinen Sinn ergeben. Also wenn du jetzt sagst, ja, das bezahlen 744.000 Leute dafür, einmal mit dem Subway zu fahren. Nein.
Da sind wir doch schon mal
einen Schritt weiter. Also verschiedene Einzelpersonen zahlen diese Summe?
Ja, das ist richtig.
Hat es etwas mit Steuern zu tun?
Nein, hatten wir, glaube ich, gerade schon als Frage, aber...
Nee, ich habe es nicht gefragt.
Nee? Mit Medizin habe ich gefragt.
Was, Delfine?
Mit Medizin hatte ich gefragt, nicht mal Steuern.
Was ist mit dem Quizmaster heute los? Da kann es ja eigentlich nur noch eine Sache sein. Man zahlt $300.000 im Jahr in New York für Straßenbau.
Wer genau würde das dann zahlen in der Idee, in der Geschichte?
Stellst du jetzt die Fragen oder ich?
Naja, ich meine, du möchtest ja gewinnen, oder? Da musst du dir schon irgendwas einfallen lassen, wie das Sinn ergibt, was du da gerade sagst.
Okay, das war einfach, mir fiel jetzt nichts anderes an. Ich wollte eine Frage stellen, du hast mich erwischt und Eddie hat das Wort.
Okay, also, wofür zahlt man 300.000 im Jahr in New York?
Vor allen Dingen, warum 300.000 und nicht
100.000? Das ist viel Geld,
100.000.
Da muss eine alte Frau lange für stricken.
Und es sind ja nicht nur die
Reichen. Es geht um Dollar, ja?
Ja.
Okay.
Ja. Nicht Slotty und.
Ich wollte nur sicher gehen, dass das nicht irgend so ein. Ich hab nie gefragt, welche so. Welche
ich hab nie Dollar gesagt.
Frag 20 Cent. Frag mal, ob man die schon, ob man die zahlen
muss. Du bist doch gleich dran.
Ja, aber ich.
Ist das. Muss man. Müssen manche Leute das zahlen?
Das ist eine gute Frage.
Ist das wirklich eine gute Frage, Jochen? Ganz kurz einhaken. Ist das wirklich eine gute
Frage? Naja, Moment mal. Deine Frage ist ja, wofür zahlt man in New York 300.000 Dollar? Jetzt ist ja die Frage, hat man die schon bezahlt oder kann man die für irgendetwas bezahlen in New York, wenn man das Geld hat?
Die kann man für etwas bezahlen, ja.
Genau, also.
Deswegen frage ich, wofür man die zahlt.
Ja, es ist ja, Moment, du hast mich nicht falsch verstanden, Herr Quizmaster.
Okay.
Wenn man. Wenn du die Frage stellst, wofür zahlt man das, dann ist es ja zum Beispiel Steuern, zahlt man ja auf alle Fälle. Mhm. Aber es kann ja auch sein, dass es eine freiwillige Zahlung ist. Mhm.
Also eine Anschaffung von etwas zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Ist es eine Anschaffung von etwas?
Also ja, so könnte man es bezeichnen. Ja.
Kriegt man eine Ware dafür?
Nein.
Wofür zahlt man? Eine Dienstleistung.
Ja, auf jeden Fall eher als eine Ware.
Eine
Dienstleistung ist es streng genommen nicht. Du würdest es nicht als Dienstleistung bezeichnen. Aber es geht in die richtige Richtung.
Okay. Ist es etwas, das die zahlt man es an die Stadt?
Ja.
Man zahlt 300.000.
War ich nicht eigentlich dran? Aber ist egal, Eddie.
Du hattest Nein gekriegt. Er hatte gesagt, nein, es ist keine Dienstleistung. Deshalb habe ich gefragt.
Ist egal. Ich meine, es war ein Ja.
Wir sind hier ein Team, Jochen.
Ja.
Wir sind hier ein Team.
Okay, hau rein. Frag doch
mal. Also, es ist eine. Man zahlt die 300.000 an die Stadt, damit die Stadt etwas dafür tut. Okay, damit die Stadt etwas unterlässt.
Ja. Nee.
Ach, was?
Okay, die Stadt. Was macht die Stadt? Ist ja klar, die macht Wasser, die macht Bäume. Geht es hier um im weitesten Sinne Natur?
Nein.
Dann sind wir da schon mal einen Schritt weiter.
Hat es was damit zu tun, dass man sich sozusagen zum Beispiel im Central Park in New York gibt es Parkbänke, auf die man so Namensschilder machen lassen kann. Diese Parkbank wurde von Familie so und so gespendet. Ist es sowas?
Mhm. Nee, aber Central Park ist eine gute Idee. Es hat ein bisschen was mit dem Central Park zu tun.
Okay.
Mit der Nähe zum Central Park. Das ist ja ein ganz wichtiger Ort in New York.
Da möchte ich lösen.
Manhattan.
Ja, da bin ich jetzt aber mal
gespannt. Es geht um einen Helikopter-Landeplatz.
Den man mietet?
Ja.
Für 300.000 im Jahr?
Ja.
Nein.
Dann sind wir schon mal ein gehöriges Stückchen weiter jetzt.
Ein Helikopterlandeplatz im Central Park.
In der Nähe. Wenn du wichtige Freunde kriegst und die müssen irgendwo landen, da muss ja irgendwo ein Platz
reserviert werden. Wenn man zahlt, es an die Stadt. Also hat es was mit der Instandhaltung von etwas zu tun?
Nee.
Was hat der Central Park damit zu tun?
Nee.
Eine Dienstleistung.
Ich gebe euch einen Tipp, der Central Park treibt den Preis davon in die Höhe.
Ja, weil da gute Luft ist.
Und
weil eine gute Lage ist, eine gute Luft, man hat eine gute Sicht. So.
Ja, hat man auch, aber.
Gut, und man hat Grün und man kann rausgehen und Sport machen.
Kann man, ja.
Und man hat also von diesem Central Park, wenn man diese 300.000 bezahlt, einen enormen Nutzen.
Vom Central Park selbst nicht zwingend, nee.
Ist es in einer Form etwas Luxuriöses?
Nee, eigentlich, ja. Wenn ich es jetzt mit einem Dritte Weltland vergleichen würde, würde ich sagen, ja, aber es würde, glaube ich, in die falsche Richtung führen. Bei luxuriös denkst du an sowas wie eine Limousine oder so. Sowas ist es nicht.
Also am Ende müssen wir uns darüber wundern, dass man so viel Geld für so etwas Normales in Anführungszeichen ausgeben.
Das schätze ich, habe mich zumindest sehr gewundert.
Ja, das ist so sozusagen, das kommt am Ende raus. Was könnte es denn sein? Also die Nähe zum Central Park ist wichtig, stimmt's? Mhm. Ja, haben wir ja schon geklärt.
Ja. Das habe ich gesagt, dass die wichtig ist, ja.
Hat es etwas mit dem Straßenverkehr zu tun?
Nee. Meinst du ein Parkticket oder so, wenn man falsch geparkt hat, ein Jahr?
Das weiß ich nicht.
Nee, ist aber auch nicht.
Also um den Central Park rum sind ja mit die teuersten Wohnungen
und
Penthäuser der Welt.
Definitiv, ja. Und richtig geile. Ja. Das sind richtig schöne Häuser. Ja.
Wenn es nichts... Es ist etwas, was die Stadt... Was man an die Stadt zahlt. Warum zahlt
man? Wollt ihr den Tipp haben?
Ja.
Ja.
Man zahlt das für eine Erlaubnis, etwas zu tun.
Aha. Eine Erlaubnis, etwas zu tun.
Ich hoffe, das war nicht zu viel, aber wir sind auch schon ein Weilchen unterwegs.
300.000 im Jahr für einen Parkplatz.
Nee. Lass mal kurz überlegen, das wären 1.000 pro Tag. Ja, könnte sogar fast hinkommen, ne? Bisschen unter 1.000 sogar. Könnte sogar fast hinkommen. Ist es aber nicht.
Ist aber nichts mit Sex zu tun. Es war jetzt keine offizielle Frage.
Aber richtig, es hat nichts mit Sex zu tun. Du wärst auch dran, wenn du so gefragt hättest.
Hat es was mit Sex? Nein. Es hat nichts mit Sex zu tun, wollte ich sagen. Wow.
Die Frage nochmal so formulieren, dass man ein Nein bekommt. Das wäre
clever, wenn man keine nächste Frage hat. Mhm. Aber die habe ich natürlich, weil ich bin ja so dicht dran. Mhm. Central Park, 300.000. Geht es um, ich habe eigentlich so keine Ahnung. Ich stehe sowas von auf dem Scheißschlauch.
Euch, wenn das einer von euch sagt, wird er sich im selben Moment denken, eigentlich blöde Idee. Aber gut.
Blöde Idee?
Ja, man wird sich denken, das kann es eigentlich nicht sein.
Ein Bootsanleger mieten.
Naja, Miete.
Nee, gut, also bestimmt gibt es auch irgendwas, was man für $300.000 im Jahr von der Stadt mieten kann, aber ich schätze nicht, dass es nur bis $300.000
geht. Ich weiß, es ging doch um eine Erlaubnis, etwas zu tun.
Ja. Shit, da habe ich doch nichts.
Dann sag mal trotzdem.
Ja, ich dachte, es ist sehr dumm, aber dass es sowas wie Streuung ist im Winter oder sowas. Aber warum sollte einer das zahlen? Das macht keinen Sinn.
Dann hätte ich mich so gefragt, wenn das jetzt irgendwas wäre, wo irgendwie, keine Ahnung was, ein Viertel.
Ja, ich darf Brennholz aus dem Wald nehmen.
Teures Brennholz.
Ja, aber wenn Geld keine Rolle spielt.
300.000. Warum sollte Geld keine Rolle spielen? Das kann man sich auch liefern lassen, das Brennholz nach New York.
Ja, aber ey, ich habe Brennholz aus dem Central Park.
Ach so, geil. Klar, auf jeden Fall.
Man hat die Lizenz, dort Bäume zu fällen.
Aber es ist ein Service, den ja dann nur Reiche wahrnehmen können. Nee. Also, aber 300.000 kann doch nicht jeder zahlen.
Richtig. Ja.
Aha, jetzt bin ich ganz dran. Vermieter von Häuserblocks. Die haben ganz viele Einnahmen durch Mietwohnungen, sind aber nur eine Person.
Aber die sind ja auch reich.
Wasseranschluss oder sowas für ihre Miethäuser. Wasser aus dem Central Park entnehmen. Frag doch mal.
Hey, das ist mit doof.
Das ist doch einleuchtend.
Nee, das leuchten wir uns nicht ein.
Du musst es gar nicht fragen. Ich sag sogar, ohne dass es einer von euch fragt, nein.
Also irgendwas, das muss jeder kann das zahlen.
Naja, das kann nicht jeder zahlen, das sind $300.000. Könntest du die zahlen?
Ja, also können es nur Reiche zahlen. Da sagst du aber auch nein. Ja, aber das widerspricht sich doch gerade, was du sagst. Du sagst, ich kann es nicht zahlen, weil ich es nicht mir leisten kann. Dann sage ich, also können sich nur Leute leisten, die es leisten können, dann sagst du auch nein.
Wenn ich dir sage, wer das bezahlt, dann wirst du sagen, das ist jetzt für mich nicht der Inbegriff von reich. Und die sind auch nicht reich.
Ja, aber 300.000 im Jahr haben nur Reiche.
Ah, ich weiß es.
Ja.
Sachensucher.
Was?
Sachensucher?
Pfandflaschen, Leute. Die haben eine Lizenz und im Central Park
Pfandflaschen.
Und die zahlen 300.000.
Ja, weil im Central Park,
viele Flaschen sammeln.
Im Central Park kommst du, wenn du alle sammelst, auf eine halbe Million. Und ja, dann machen die im Alter, Jahr 200.000 plus.
Das ist so ein Schwachsinn. Sowas Dummes habe ich noch nie gehört.
Aber es kann doch sein!
Nein!
Kann man kurz eine ausrechnen, wie viele Bierkästen man zusammensuchen muss pro Tag, um auf 500.000 im
Jahr zu kommen? Das passt doch alles! Das sind keine Schnösels, das sind normale Leute.
Leute, es ist Champions League, ich habe keine Zeit für so einen Quatsch.
Die Antwort ist falsch, aber die ist
nah dran! Jetzt kannst du lösen.
Ist gar nicht mal so schlecht. Ihr müsst mehr so wie Jochen denken.
Das ist schwer. Das ist so schwer. Okay, also.
Du musst deinen Gedankengang jochifizieren.
300.000. Also es ist wahrscheinlich 300.000 für irgendeine selbstverständlich oder für irgendeine Lappalie oder sowas. Irgendwas.
Ich mach's noch einfacher, eine Lizenz.
Ja, das wissen wir doch schon.
Ja, aber
nee, ich habe gesagt Erlaubnis, okay, aber eine Lizenz. Ja, Lizenz.
300.000 im Jahr, eine Lizenz. Müll. Hat was mit Müll zu tun?
Nein. Was ist typisch für
Taxis.
New York?
Taxis.
Und? Gute Idee ist es aber nicht.
Verkehr.
Auch?
Partys.
Was? Das ist doch nicht typisch für New York.
Man darf in Central Park eine Riesenparty machen einmal im Jahr.
Ach Jochen, jetzt wird es aber wirklich Kindergeburtstag hier. Wir versuchen hier seriöse Rätsel zu lösen.
Mann, eine Lizenz, wofür denn die Lizenz?
Du darfst einmal im Jahr.
Denk mal an New York.
Also, wofür steht New York? Also, New York steht Central Park, Freiheitsstatue, Empire State, Hochhäuser.
Wenn jemand so einen durch New York macht und so, dann nochmal, siehst du das auf jeden Fall.
Wenn einer was macht?
Wenn du so einen Rundgang durch New York machen würdest, würdest du definitiv das sehen, wofür die Lizenz gebraucht wird.
Hochhäuser?
Nee.
Aha, ich weiß es.
Ja.
Du darfst an deinem Haus Reklame anbringen. Leuchtreklame.
Gute Idee, aber ist es nicht.
Ach komm!
Wenn du durch New York gehst, dann siehst du das auf jeden Fall.
Okay, ich
komme. Klimaanlagen!
Klimaanlagen?
Diese kleinen viereckigen Klimaanlagen-Kästen.
Nein, jetzt dreht er auch schon durch.
$300.000 im Jahr, nein.
Ja, das macht keinen Sinn, das stimmt.
Curry, hat das was mit Ernährung zu tun?
Ja.
Ah, du darfst Kaffee verkaufen.
Hotdogs.
Du darfst Hotdogs im Central Park.
Du hast Kaffee gesagt, ich habe Hotdogs gesagt.
Aber ich hab den wichtigsten Hinweis. Der berühmte
Kaffee in New York.
Jochen, du warst bei Kaffee in New York.
Ich habe aber
ich habe Hotdogs gesagt.
Brennholz und dann Wasser.
Ich habe Nahrungsmittel gerade gesagt, dass man eine Lizenz hat, etwas im Central Park zu verkaufen. Und den Punkt,
Hotdogs.
Der Etienne hat nicht gewonnen.
Etienne hat gewonnen. Artikel der New York Times zufolge zahlt ein Hotdog-Standbetreiber auf der Fifth Avenue Ecke East 62. Straße in der Nähe des Central Park Zoos jährlich $289.500 an die Stadt New York. Ähnliche Standorte in der Nähe des Central Parks kosten über $200.000 im Jahr. Jetzt kommt allerdings die Krux, und das ist eigentlich auch richtig interessant. Dazu sei gesagt, dass Kriegsveteranen, die an Behinderungen leiden, diese Gebühren nicht zahlen müssen. Dadurch kommt es regelmäßig zum Rechtsstreit zwischen entsprechenden Händlern und der Situation, dass Veteranen gezielt angeheuert werden, um die Lizenzkosten zu sparen. Also es kann passieren, wenn du halt irgendwie Veteran bist, dem ein Bein fehlt, dass dich jemand anspricht und sagt, pass mal auf, möchtest du nicht quasi in meinem Namen einen Hotdog-Stand eröffnen?
Aber dann müsste es ja... Also da gibt es doch noch mehr Regularien bestimmt, weil sonst wären ja 3000 Hotdog-Stände an der
Fifth Avenue. Sowas von scheiß.
So viele sind da ja auch nicht wieder.
Genau, also es gibt natürlich auch noch eine Begrenzung, wie viel es da insgesamt geben darf.
Ja, aber es ist schon krass, auf jeden Fall, weil das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass die weit mehr als 300.000 einnehmen.
Ja, aber irgendwie hat er ausgerechnet, wie viele Hotdogs die so verkaufen müssen, um sowas rentabel zu haben, so einen $300.000 Preis. Und es ist halt irgendwie, ich weiß es nicht mehr, es war irgendwie fast jede Minute einen, aber... Dann kommt immer dazu, dass du nicht nur mit den Hotdogs das Geld machst,
Getränken,
die da irgendwo $2 kosten, sondern eben auch mit den Getränken und weiß der Teufel, was sie da noch alles mit.
Und übrigens, die sind so geil. Ich kann das immer nur wieder sagen, wenn ihr mal in New York seid. Ja, aber ist egal. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall diese New York Hotdogs. An diesen Ständen, die schmecken tausendmal geiler als jeder Hotdog, den man in Deutschland irgendwo isst. 100% hands down.
Mir ist der Hunger sowas von ich bin so geschockt
gerade. Hey Leute, seid ihr mir sehr böse, wenn wir jetzt... nachdem ich dieses Rätsel sehr stark gewonnen habe, nicht noch Patreon-Fragen machen?
Oh.
Kurz. Lass uns kurz Patreon-Fragen machen.
Ist ja auch richtig, aber ich muss wirklich...
Patreon-Fragen müssen doch sein.
Weil wir sind doch so dankbar dafür, dass es Unterstützung gibt. Ja, für das, was wir machen, muss man ja nicht unbedingt Unterstützung erwarten.
So als Menge vorne, die Patreon-Unterstützer sind alleine jetzt schon so ein kleiner Fanblock in einem Stadion, ne?
Die Ultras halt.
Stimmt. Ein kleiner, so 1000, ein bisschen über 1000 Leute sind es.
Porn-Ultras. So.
Wir machen schon das alte Fortuna-Stadion, das Trainingsgelände machen wir schon voll.
Ja.
Am Flingerbruch.
Das ist nice.
Ja gut, also dann beantworten wir ein paar Fragen. Bringe ich halt meine Kinder nicht ins Bett. Alles klar, cool.
Ach so, okay.
Du hast eben noch gesagt Champions League. Das glaubt jetzt keiner mit dem
Schlimmen. Ja, das war taktisch unklug, weil das ist, die beginnt ja erst in der Dreiviertelstunde. Tatsächlich war das andere Thema. Weil mir das zu privat war. Danke, Georg.
Bitte. So. Gern geschehen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass das jeder mitbekommt.
Übrigens, das Schnitzelrezept von dir fand ich ganz schön unspektakulär.
Ja, das ist auch unspektakulär. Habe ich doch gesagt. Das kannst du easy selber machen.
Ja, aber ich habe gedacht, du hast noch irgendein Geheimnis, aber es war halt einfach genauso, wie halt man halt Schnitzel macht.
Was erwartest du, wenn da dann nach einem Schnitzel rauskommt? Ein Rezept, von wie man nicht genau
Schnitzel macht? Naja, ich hatte das Gefühl, deine Schnitzel sind leckerer als die 0815 Schnitzel, dass du da noch irgendeine Form von Gewürz oder irgendeine Erfindung da noch reingepackt hast.
Also wir machen zwei schöne Fragen und dann kannst du ganz schnell noch deine Kinder ins Bett bringen und ich nämlich auch. Und ich bin mir ziemlich sicher...
Du willst meine Kinder auch ins Bett bringen?
Meine Tochter wird, glaube ich... Und die Patrons haben sowas von Verständnis dafür.
Jetzt mach, anstatt noch...
Ja, dann such dir doch mal
eine aus. Achso, ich dachte, du hättest schon was.
Nee, ich habe nichts gefunden. Also ja. Ich habe die falsche Seite... Mann! Also, vielen Dank an eure Unterstützung.
Also, Kimi schreibt, wenn ihr auswandern wollen würdet, in welches Land und wieso? Übrigens schreibt sie noch vielen Dank für 50 Folgen peinliche Lachanfälle in der Bahn. Finde ich ganz nett.
Spanien, ich mag Spanien. Ich mag Ibiza.
Kannst du das noch ein bisschen genauer?
Ich mag Ibiza, ich liebe Formentera, die Insel, und da würde ich auswandern.
Ibiza.
Ibiza, nein, nach
Du würdest Formentera, wirklich da Formentera. Wohnen dann auch gerne?
Ja.
Ernsthaft?
Ja, im Sommer zumindest. Im Winter komme ich dann mal wieder hier hin. Ach, das zählt auch nicht, oder was, der feine Herr?
Auswandern heißt nicht, dass du nur dahin gehst, wenn es geil da ist. Also für ein begrenztes Auswandern heißt, du lebst da.
Ich wandere trotzdem dahin aus und werde dann auch die andere Jahreshälfte dort verbringen können.
Außerdem ist es doch in Formentera immer gutes Wetter.
Nein, du verwechselst das mit den Kanaren. Die Balearen haben auch einen
krasse Winter. Der krasse Winter von auf den Balearen mit 18 Grad. Nichts wie weg.
10 Grad und Regen.
Okay, Georg?
Irgendwo, wo es ein gutes Gesundheitssystem gibt. Also jetzt nicht wegen aktuell Erkrankung oder so, sondern allgemein definitiv nicht sowas wie USA mit so einem Versicherungssystem, wo du im Zweifelsfalle dann pleite bist, wenn du Husten hast.
Ich würde definitiv in die USA gehen. Vermutlich.
Weil so viel Geld, dass das dir egal ist.
Das ist jetzt eine so hypothetische Frage, die kann ich mir jetzt auch ein bisschen schön machen.
Ach so, okay.
Du gehst davon aus, dass du direkt dann irgendwie Probleme kriegst. Ich gehe davon aus, dass es alles gut läuft und deshalb gehe ich dann nach Los Angeles. Oder überhaupt generell
mit deiner Kalifornien. Krankheitsvita. Mutig, mutig, mutig.
Was heißt denn das schon
wieder? Ja, du sitzt auf dem Sitzkissen, Mann.
Ja.
Dann wird dein Kind krank und dann heißt es, nee, tut mir leid, ich hab mir den neuen Tesla gekauft vor 2 Wochen. Sorry.
Habe ich schon gemacht. Aber ich wollte sagen, eure Antwort nicht madig gemacht, aber ich habe es tatsächlich gemacht. damals von Luke, damals, als ihr euch kennengelernt habt, mochtet ihr euch gegenseitig auf Anhieb oder gab es Differenzen? Was dachtet ihr über den jeweils anderen und was hat sich bis heute geändert?
Also ich habe ja Georg kennengelernt und ja, Georg hat mich ja damals auch eingestellt bei Giga und ich wusste nicht, was ich so...
Ich habe dich nicht eingestellt.
Nee, aber du hast mal das Vorstellungsgespräch gemacht. So zum
wir haben gequatscht, genau, wir haben uns getroffen, glaube ich, in dem Kino, ne? Und haben gequatscht. Genau,
du hast mich nicht eingestellt, aber du hast eine Empfehlung dann wahrscheinlich gegeben oder mit dem Chef gesprochen, ja, das ist vielleicht... Ein Moment mal.
Habe ich nicht. Würdest du ja sagen, wenn ich so...
Du bist nicht dafür verantwortlich, dass ich bei Giga angefangen habe?
Nein, ich habe damit nichts zu tun gehabt.
Das heißt, 20 Jahre laufe ich mit diesem Glauben herum,
mit dieser Schuld dir gegen
einen Heiligenschein auf
den Ich habe es nicht aktiv verhindert. Wir haben Leute gehabt, die bei Giga angestellt wurden, gegen die ich mich ausgesprochen habe. Das war bei dir nicht der Fall.
Aber tatsächlich hast du auch mich mehr oder weniger begünstigt.
Ja, aber bei dir habe ich mich für dich ausgesprochen.
Siehst du?
Moment, also bei mir war es dir egal.
Ich glaube, ich habe vermutlich gesagt, besser als niemand, weil ich war ja alleine in dem Games-Bereich. Aber ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, oh,
du bist super. So ein Arschloch, ich hasse dich.
Und ich dachte immer,
Der wollte dich.
Georg ist zum
Du warst der einzige aktuelle Bewerber, den es da gab auf dieser Stelle. Zumindest der einzige, den ich kennengelernt habe.
Weil
ich,
also uns hat er immer die Geschichte erzählt, dass er 100 Leute ausgestochen hat beim Casting.
Moment, ich war der Einzige?
Ich habe keinen sonst kennen. Du warst der Einzige, den ich getroffen habe und das war quasi vollendete Tatsache. Und es hieß, der kommt zu uns.
Gegen wie viele Leute habe ich mich durchgesetzt?
Oh, das also etliche überhaupt, die bist du erstmal zum Casting eingeladen worden. Das sind ja auch alles die Vita-Bögen und so, die ich mit dem Salikmann durchgegangen bin, wen wir überhaupt einladen wollen.
Echt?
Das war ja schon mal.
Ich dachte auch immer, ich bin der Einzige, der sich beworben hat, weil mein Casting so scheiße war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass ihr eine Auswahl habt. Also
wir haben irgendwie von geschätzt so 100, 150 schriftliche Bewerbungen und von denen haben wir so 15, 20 oder so eingeladen, ganz grob geschätzt. Und dann von diesen 15, 20, glaube ich, haben wir dann einen relativ großen Teil, 3, 4, 5 genommen. Also da war dann der Anteil relativ groß, aber ja, also da ist schon viel Ausschuss da gewesen, das vor dir aussortiert wurde, sowohl beim Casting als auch davor.
Also nochmal, um auf die Frage von Luke zu kommen, was habt ihr euch, gab es Differenzen, habt ihr euch von Anhieb gemacht? Also bei Georg weiß ich natürlich noch ganz genau, weil du ja auch beim Casting dabei warst. Ich weiß, ich glaube, das war damals irgendein PR-Manager von irgendeinem Publisher.
Lass mich raten, Carsten Brasch oder so.
Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat der auch ein Casting vor mir gemacht und du kanntest den halt schon, weil ihr halt zusammengearbeitet habt. Und ich dachte nur so, oh geil, der kennt den. Der war so auf, die habt danach noch so voll, ey, und dann schicke ich dir die Version und hab so gefachsimpelt irgendwie. Mhm. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, ich habe keine Chance.
Der hat keine Empfehlung bekommen
übrigens. Ich hatte damals gedacht, keine Chance, läuft hier wahrscheinlich alles über Connections und der kennt den ja und ich habe so. Da hatte ich mir überhaupt keine Chancen ausgerechnet, ehrlich gesagt. Aber ich kannte dich natürlich schon aus dem Fernsehen und fand, so wie ich dich kennengelernt habe, dass du immer sehr interessiert warst an den Inhalten. Und dass immer extrem viel Spaß gemacht hat mit dir. Also du warst nicht oberflächlich, du warst nicht irgendwie so, und hast schon mit dem Kopf genommen, bist dann weg. Sondern wenn man sich mit dir unterhalten hat, das war immer sehr profund, kann man das sagen?
Du redest jetzt von Georg.
Ja, vermutlich. Also ich habe auch Leute ausgesucht, die sich so ähnlich verhalten haben, wo ich das Gefühl hatte, die interessieren sich für die Thematik und nicht in erster Linie dafür, vor der Kamera zu sein.
Genau, und das hatte ich halt bei dir auf jeden Fall auch und es war ja eigentlich auch die ganze Zeit so. Und bei Jochen, ich erinnere mich gar nicht mehr an das erste Mal, wo ich Jochen gesehen habe. Ja,
danke, es reicht.
Nee, ich überlege,
wir haben zusammen Döner live on air bestellt beim Kebabmann.
Ich habe oft Essen live bestellt, ja. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich dich so richtig kennengelernt habe. Ich
fand
dich
immer schon witzig.
Ja. Ich weiß, dass ich dich auch sympathisch fand.
Ja.
Doch. Ich fand, du warst, ich glaube, so richtig kennengelernt habe ich dich auch erst, als wir dann auch angefangen haben, bei Green so ein bisschen mitzumoderieren.
Also ich fand den Eddie immer wirklich sehr lustig.
Ach komm, das laberst du jetzt.
Doch, wirklich. Er war wirklich ein lustiger Kerl. Ich habe das immer gerne gemacht.
Jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das ist mir zu lang.
Er war lustig.
Aber red weiter.
Tatsächlich witzig. Es war richtig witzig, weil es auch nicht so, ich will jetzt ein Star sein oder ich bin cool oder der war authentisch und war echt witzig dabei.
So. Jetzt weiß ich, wo du richtig auf meinem Schirm erschienen bist, als du in London warst und wir die Games-Schalte, wir hatten ja Giga Games und Jochen hat dann das Außenstudio in London übernommen für eine Zeit
lang. Letzte Woche oder vorletzt erst drüber gesprochen,
ja, genau.
Mit dem Drogending.
Ja, genau. Wie lange war das? 3 Monate? Ein paar Monate war das.
Sechs.
6 Monate? Mhm. Irgendwie sowas. Und da haben wir aber dann einmal pro Tag haben wir dann das nach London geschaltet. Und was tut sich gamestechnisch in London? Und du hast dir immer irgendwas aus den Fingern gesaugt.
Das war so grausam.
Weil du in London sitzt, ist ja jetzt auch nicht die Games-Metropole, wo ständig irgendwie...
Nee, es ging ja auch so darum, dass irgendwann der Sender, glaube ich, festgestellt hat, dass es eine englische Sendelizenz gab und man aber gar keine Inhalte aus England hatte. Und das ist dann irgendeinem aufgefallen und sagt, oh, nicht, dass die Lizenz wegbricht. Schick mal irgendeinen Deppen dahin. Genau, wie wir in jedem Bundesland
ein Studio gebaut haben, wenn die Lizenz wegzubrechen drohte.
Ja. Aber ich mochte immer euch als, das kann ich schon mal sagen, ich mochte das Duo, weil es hat mich so ein bisschen auch an Hannes und mich erinnert, wobei Hannes eher die Rolle von Georg eingenommen hat, was die Kompetenz und die Ernsthaftigkeit anging. Und Jochen und ich
waren... Der hat auch keinen Bock auf die Kamera
eingegangen. Nee, nicht wirklich. Jochen und ich waren immer so ein bisschen der Comic Relief und... Das war so ein bisschen immer so diese die Parallele, die ich so gesehen habe. Hm. Naja, schöne Zeit. Jetzt machen wir Schluss, Leute. Ich habe keine
Zeit mehr für eine andere Frage, leider.
Good old times. Die heben uns auf.
Folge mehr.
Good old times, Leute. Vielen Dank, wenn ihr uns supporten wollt. Patreon.com/podcast ohne Namen. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Und wie immer gibt es dort die Folgen ohne Werbung und einen Tag früher für alle anderen. Außerdem könnt ihr an dem Fragen-Thread Hour mitmachen. Ask us anything. Und da werden wir nächstes Mal, erinnert mich dran, auf jeden Fall ein paar mehr Fragen dann nehmen, okay?
Auf jeden Fall. Okay. Danke für die Unterstützung. Tschüss.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen.